Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 290, heute mit Felix.
So schaffen wir nie mehr Sendungen als letztes Jahr.
Und Felix.
Doch, schaffen wir. Wir machen jetzt einfach doppelt so viele Sendungen. Jetzt, heute.
Nee, jetzt, heute machen wir doppelt so viele.
Ja, wir machen einfach zwei Sendungen heute.
Nee. Jetzt hätten wir das letzte Mal, vielleicht hätten wir das letzte Mal einfach zwei Sendungen draus machen müssen, anstelle von eine ewig lange.
Mhm. Ja, na, aber Markus hat sich ja gerade kurzfristig krank gemeldet.
Aha, was hat der schon wieder? Hat er AIDS-Cancer?
Er hat Kinder.
Ansonsten das, was alle haben, wahrscheinlich.
Tatsächlich. Ja. Also das ist schon echt verrückt bei mir im Umfeld. Fallen alle um.
Ja.
Das ist schon echt crazy. Das war ja davor immer irgendwie ein bisschen weit weg und man hat dann mal jemanden gekannt, der jemanden gekannt hat. Aber jetzt ist es quasi überall.
Ja.
Aber das reicht, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden.
Nee. Wir sind hier nicht der Corona-Podcast.
Ja, da gibt es bestimmt ganz viele Podcasts diesmal.
Genau, aber deswegen denke ich mal, heute dauert die Sendung nicht ganz so lange, obwohl der eine Felix irgendwie alle möglichen Themen mitgebracht hat.
Was? War auch gut.
Ja. Welcher Felix war das denn?
Felix!
Ja.
Felix, aufhören.
Kommen wir aber erstmal zum Blast from the Past. Und die Hörer hatten sich ja beschwert, dass wir zu oft das mit dem Chapter-Marker und drücken sie doch irgendeine
Taste. Ich glaube, das war nur ein Typ einfach. Es war nur ein Typ, der es gesagt hat, aber er hat das quasi.
Aber es hat funktioniert.
Jetzt mal zum Anlass genommen.
Ja. Was hast du gemacht?
Chapter-Marker V3.
Uhu.
Die nächste Generation von Chapter-Marker. Jetzt mit AI, Machine Learning, Binärgewitter und der Google Translate API.
Was mit alles Blockchain? Was mit Blockchain? Hat das Blockchain drin?
Stimmt. Aber nicht.
Aber wir sind ja jetzt gegen die Blockchain. Seitdem das nur noch
das ist, ich nehme das für die vierte Version dann. Für V4 brauchen wir dann auch Blockchain. Da können dann quasi die Leute NFTs von unseren Chapter Marks oder sowas kaufen. Keine Ahnung. Machen wir irgendwas.
Im About vom Git-Repo steht: Third iteration of Chapter Marker. Now with. Drumroll, please. Blockchain and AI.
Da habe ich gelogen.
Du kannst doch nicht einfach im About lügen.
Okay, warte, nee, das stimmt. Ich habe in der ReadMD, this page is intentionally left blank. Ich glaube, das beschreibt es besser. Okay, wir machen with Google Trans.
Mehr so Shit in, Shit out, oder?
Aber ich sagen. Ja, schön. Also deswegen ist wichtig, anstatt dass ich jetzt immer quasi getriggert werden muss, dass ich Chapter Mark drücke, muss der Ingo sehr, sehr deutlich reden.
Guck mal, ob das klappt. Ja,
ja, also für ein paar Sachen hat es geklappt, auf jeden Fall beim letzten Mal. Nicht alles, vieles.
Dann sag doch nochmal in zwei Sätzen, was es jetzt tut.
Genau, Chapter Marke V3 nimmt unseren Podcast und wirft den einmal durch Speech-to-Text durch. Also es wird quasi erst gesplittet in die Teile, wo der Ingo nichts sagt. Also es wird nur die Ingo-Spur genommen. Es wird gesplittet an den Teilen, wo Ingo nichts sagt. Und dann werden diese Teile einzeln nach Google hochgeladen und dort via Speech-to-Text in Text umgewandelt. Und diesen Text wird danach dann durch AI, also durch quasi eine Heuristik rausgefunden, welches ein Chapter Mark sein kann.
Das ist ganz schön intelligent.
Ja, also das ist der letzte Teil, was ein Chapter Mark sein kann, das ist tatsächlich ein bisschen mehr Logik reingeflossen, als ich vorhatte.
Ich weiß es so. Ich mach das schnell.
Nee, ich habe mir schon gedacht, dass es ein bisschen komplizierter wird, weil man kann natürlich besser Chapter Marks finden, wenn man die Reihenfolge weiß. Und wenn man quasi nach der Reihenfolge sortiert, dann kann man sagen, okay, News kam jetzt viel zu früh, zum Beispiel. Wir würden jetzt quasi vor dem vor dem Toten der Woche oder sowas nicht darüber reden, über News reden.
Das heißt, ich dürfte dieses Wort jetzt auch nicht sagen, weil sonst bringt
es
dein.
Ja, kannst du schon sagen, das wird wahrscheinlich dann am Ende nicht funktionieren, aber ist auch egal. Also, wir probieren es einfach mal aus. Ja, das ist ja quasi ein Versuch und vielleicht funktioniert es gut und vielleicht funktioniert es auch nicht gut. Aber ich glaube, also es hat erstmal irgendwas gemacht beim letzten Mal.
Und ist einfacher, als diese Etherpads-API zu fixen?
Wahrscheinlich nicht.
Aber
just saying.
Naja, doch, kann man schon alles noch machen.
Ja, ja.
Ist auf jeden Fall anders jetzt. Und ja. Man muss ja auch mal Sachen ausprobieren, ich würde sagen.
Nee, ich finde das gut.
Was auf jeden Fall tatsächlich ein bisschen schwierig ist, man findet wenig Anbieter, die Speech-to-Text machen. Und selber machen ist quasi nicht drin. Ja, also das da, was da an Output rauskommt, ist einfach Ultra-Grütze. Also alles mit, keine Ahnung, Pocket Swings und diesen anderen Dingen. Das ist alles so schlecht. Ich habe jetzt Glück, dass wir hier quasi ein öffentlicher Podcast sind und die Daten, die wir jetzt nach Google hochgeladen haben, da wahrscheinlich eh schon sind, weil die schon über irgendwas anderes geladen wurden. Aber
ja, die sind ja bei Google Podcasts auch drin, also von dem.
Ja, ja, genau. Ja. Und bei anderen Podcast-Dingen. Und deswegen ist da auch egal. Aber fürs private Zeug würde ich das natürlich nicht machen. Und für private Sachen bin ich immer noch auf der Suche nach einer Lösung, die sauber funktioniert und mich gut versteht.
Ja, um so Meetings transkribieren oder so wäre natürlich geil.
Ja, ja, genau sowas. Dass man sagen kann, okay, du warst nicht mit dabei, aber hier hast du einfach den Text. Das wäre schon eine gute Sache, aber das ist irgendwie noch nicht so richtig so weit. Oder ich habe es noch nicht gefunden und ihr sagt mir jetzt, ah ja, da gibt es diesen einen Anbieter, kostet nichts und kann trotzdem alles. Wäre nice. Ja. Also die APIs, die man da auch kaufen kann, die sind ziemlich teuer auch. Also für eine, ich weiß nicht, kostet da irgendwie, wird dann in 10-Sekunden-Takt abgerechnet und das ist relativ schnell, relativ teuer. Was ich ein bisschen doof finde. Aber ja, genau, es läuft jetzt über Google Translate, Speech-to-Text. Und
die ist auch gar nicht schlecht. Ich habe heute das erste Mal, glaube ich, ein Google-Meeting gehabt, also mit Google Meet. Und da kannst du ja auch einfach anklicken, hier direkt transkribieren, während einer spricht. Und das ist gar nicht so schlecht. Also
es ist gar nicht so schlecht. Es ist nicht perfekt.
Ist nicht perfekt, aber es ist doch also wesentlich besser, als ich gedacht hätte. So irgendwie. Von dem her.
Mhm. Naja, das stimmt. Aber das ist wahrscheinlich dieses AI-Machine-Learning-Ding, wo da einfach Google 300 Bazillionen Input-Daten von den ganzen Nutzern drin hat, warum es relativ gut ist. Weil wie gesagt, wenn man das selber ausprobiert, das ist alles erstmal der super Frickel-Scheiß, ja. Also du hast dann irgendwie irgendwelche Frameworks, so Machine-Learning-Frameworks, die bestehen aus ungelogen 350 verschiedenen Skripten, die du aber alle unglücklicherweise brauchst, um da irgendwas zu machen. Frickel-Kram. Hm. Ja, genau. Aber da sind wir jetzt quasi.
Okay, aber du hast dir jetzt noch nichts angeguckt, weiß ich nicht, was es im Open-Source-Bereich geben könnte oder so.
Doch, ich habe mir so viel angeschaut. Das war alles Müll. Das ist das Problem.
Aber Stallman würde sich ja jetzt im Grabe umdrehen.
Ist okay. Kann ich mit leben. Aber wie gesagt, wir haben unsere Daten eh schon zu allen Podcast-Heite-Dingern hochgeladen.
Ja.
Aber natürlich unfreie Software verwenden ist natürlich auch Bubu.
Na gut, kommen wir zum Toten der Woche. Mhm. Ich habe keinen Toten, aber ihr habt ganz viele Tote.
Wir haben sehr viele Tote.
Alles
ist
tot.
Ist ja schon wieder tot.
Zum Beispiel dieses Stack Overflow Jobs Dingsy, wo man sich so ein CV machen konnte. Sie haben das Developer-Story genannt. Da kannst du im Prinzip dein CV dann draus generieren. Und es war eigentlich ganz nett. Also ich habe irgendwie nie wirklich einen Job darüber gesucht oder so. Aber war ganz nett, um so ein CV zu bauen. Fand ich ganz convenient und Leute mochten das offensichtlich, weil sie haben da einen Meta-Post gemacht und hat ziemlich viele Downvotes.
Oh, minus 1500.
Ja, das war also 17.000 Leute haben da das gedownvoted.
17.000, ja. Aber ich habe gedacht 1500.
Ja, aber das geoffsettet mit den Upvotes. Du kannst, ich weiß nicht, wenn du genug Reputation hast oder so, kannst du da draufklicken oder angemeldet bist. Ich weiß nicht so ganz, was das Ding ist. Und dann kannst du das aufsplitten in Upvotes und Downvotes. Mhm. Und dann siehst du, dass ungefähr 240 Leute das geupvotet haben und halt 170 das gedownvotet haben.
170.000.
Weil Leute, 170.000, ja. Entschuldigung. Weil Leute das halt irgendwie nice gefunden haben. Da war zum Beispiel auch dieser Salary Calculator, wo du dann irgendwie ausrechnen konntest. Du kannst ein paar Parameter eingeben und dann hat er dir halt gesagt, wie viel du ungefähr verdienen solltest.
Ja, da haben wir drüber geredet, glaube ich mal.
Dann wir, ja, da haben wir irgendwann bestimmt mal drüber geredet, was halt eigentlich auch ein cooles Feature war.
Und warum lohnt sich aber nicht für Stack Overflow?
Ja,
das
ich
macht kein Geld, kostet nur.
Ich nehme an, das so. Irgendwie, ja, exiting this space allows us to refocus on products that build on our core strengths, knowledge reuse and building communities at scale. Keine Ahnung. Also ja, lohnt sich vermutlich nicht.
Okay. Ja, schade, aber kann man nichts machen. Kann ja jemand aufnehmen und selber besser weitermachen. Vielleicht.
Mhm.
Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Es, ja, ich find's schade, aber auf der anderen Seite, also ich meine, ja.
Genug Jobplattformen gibt's und ja.
Ich suche jetzt irgendwie wie auch nicht so super aktiven Job. Ich bin ganz happy mit meinem aktuellen Job, also
das
ist wie so kein aktuelles Problem.
Die Hauptsache. Gut, dann Google Stadia wird scheinbar auch irgendwie noch nicht ganz ausgemacht, aber was passiert? Aber
depriorisiert von Google, du weißt, was das bedeutet. Das ist quasi
das
der...
Das ist kaputt.
Ja,
ist kaputt.
Der,
das. Ich habe Google Stadia tatsächlich am Wochenende verwendet.
Sag mal, was das ist.
Genau, wollte gerade sagen, wir müssen, glaube ich, erstmal erklären, was es ist. Es ist quasi ein Spieleservice und zwar einer, der direkt aus der Cloud kommt. Das heißt, Google rechnet auf ihren Farmen die ganzen Videosachen und streamen sie dann nur noch an dein Gerät. Du hast auch so Controller. Die Controller hängen einfach bei dir zu Hause dann im WLAN und auch da jeder Keystroke geht dann über WLAN erstmal zu den Google-Servern. Die berechnen dann alles und schicken das dann zu deinem, Beamer oder was auch immer du benutzt. Und ich muss sagen, ich habe das am Wochenende verwendet. Das sieht echt gut aus. Da sind auch lauter aktive oder aktuelle Spiele dabei, kannst Tomb Raider spielen, kannst irgendwelche Rennspiele spielen, alles Mögliche, also da ist schon, sind mehrere hundert Spiele sind da garantiert und das funktioniert zackig, also du klickst da und das Auto fährt um die Ecke und das fühlt sich alles gut an und du hast auch so in den Frost Feedback in den Controllern und ich war doch positiv überrascht und umso überraschter bin ich jetzt, dass ihr mir erzählt, dass will Google mal wieder einstellen.
Funktioniert das gut, weil du auch einen ziemlich guten Uplink hast oder funktioniert das auch gut, wenn dein Uplink ziemlich scheiße ist?
Also das war jetzt ein DSL 100. Uplink ist 20 oder sowas.
Also
es war eine 100er Leitung.
Ja. Also es ist schon nicht so, das ist schon was man so als Privatperson haben kann, ne?
Ja.
Also weil das ist halt das, was ich mich frage, ob das, wie gut das funktioniert bei so normalen Leuten zu Hause. Aber wenn du jetzt sagst, das war irgendwie...
Genau, es war nicht bei mir zu Hause mit Glasfaser, ja, sondern es war hier im Ort bei jemandem, der nicht das Vergnügen hat, mit Glasfaser unterwegs zu sein. Mhm. Und war eine 100er Leitung. Und ja, also ich war... Und es war, wie gesagt, auf dem 4K-Beamer und das sah alles toppi aus. Also ich war wirklich positiv überrascht und habe gedacht, naja, kann man sich dieses Google Stadia, wenn das nicht irgendwie viel kostet. man kann da auch irgendwie, keine Ahnung, so Familien gründen und dann kannst du sagen,
was hast du nicht genug Sims Kinder oder? Was ist dein Problem, Ingo?
Nein, ich meine so, dass du Sachen freigeben kannst, hast, keine Ahnung, x Spiele gekauft und gibst sie dann deiner Familie frei. Weil du hast die Dinger ja nicht mehr physisch auf CD, hast du wahrscheinlich, hast ja auch bei wie heißt es, PlayStation und Xbox und so mittlerweile ja auch nicht, die kommen ja auch alle da, aber da werden die Spiele halt direkt noch runtergeladen auf eine Festplatte und dann vor Ort gerechnet, dafür zahlst du dann halt irgendwie für so eine PlayStation ein paar hundert Euro. Und bei diesen Stadia, ich meine, zahlst irgendwie 30 Euro für so einen Controller und dann kannst du halt einfach losspielen, ohne dass du dann, gut, ich weiß jetzt nicht, was du an monatlichen Kosten hast oder was die Spiele da kosten, aber das klang für mich wie, okay, ja, macht schon irgendwie Sinn, könnte die Zukunft sein, statt dass sich irgendwie jeder so eine teure Box hinstellt, die man dann irgendwie selten verwendet.
Mhm. Tja.
Dass man für Gelegenheitsspiele
nicht
dann
so.
Ja, oder ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch zu erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich genug war oder nicht erfolgreich genug oder.
Ich glaube nicht, dass sie aufhören würden, wenn es zu erfolgreich wäre.
Na, weiß nicht. Also ich meine,
wir
haben auch schon.
Bei Google weiß man das tatsächlich nicht.
Ja, ja
gut. Google, es kann schon zu erfolgreich sein, aber nicht genug Geld bringen und dann machen sie es trotzdem weg.
Ja,
also,
gut, ja.
Fair, würde
ich sagen. Das, ja. Ja, ich. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei so Dingen, so ist eigentlich ganz geil, aber so für Hardcore-Spieler ist dann doch nicht gut genug. Und für so Casual ist es dann irgendwie wie
zu teuer,
viel und zu teuer und ja, aber ja,
lieber dann doch eine Nintendo Switch und dann fertig.
Ja.
Also wie gesagt, gerade deswegen fand ich es interessant und ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob man für Gelegenheit, ob man sich dann einfach mal so einen Controller holt und dann irgendwie, keine Ahnung, mit dem geteilten Account Sachen spielt, weil für mich lohnt sich keine PlayStation und auch nicht mal so eine Nintendo Switch. Also manchmal spiele ich hier was auf dem Laptop und ja, und das andere findet halt gar nicht statt, weil kaufe ich mir nicht. Und für so Gelegenheitssachen hätte ich das jetzt interessant gefunden, aber
ja, nee, mach. Probier aus.
Ja, da vielleicht wird es dann nix wieder priorisiert.
Ja.
Wenn Ingo,
ja, genau, wenn sie jetzt noch eine Person haben, die das mit dir noch bestellen
wenn
würde.
Sie,
wenn sie noch einen Controller verkaufen
würde. Wenn sich Ingo das jetzt klicken würde, dann würden wir das ja wieder Top-Prio weiterentwickeln.
Und ihr meint, das heißt jetzt.
Ich meine hier gar nichts. Das ist hier, irgendjemand im Internet hat gemeint, das wäre jetzt so, also Ars Technica hat es gemeint, dass Google Stadia depriorisiert ist. To pivot Google Stream White Label Service, was auch immer das bedeutet.
Genau. Ich meine, vielleicht ist es ja dann der Nachfolger.
Vielleicht ist es der Nachfolger, genau. Und der ist irgendwie mehr
The White
Geld.
Label Stadia Service would work a lot like the way Google Platform works.
Tja, klar, vielleicht werden wir es sehen.
Werden wir dann herausfinden.
Also es kann sein, dass sie es irgendwie anders aufstellen und dann
Das kann natürlich auch passieren. Vielleicht ist es wirklich so, wie du gesagt hast, verdienen zu wenig Geld und jetzt stellen sie es halt anders auf, damit sie mehr Geld verlangen können.
Ja.
Ja.
Das wäre ihnen natürlich zuzutrauen.
Es gibt noch Amazon Luna, das ist wohl das Gleiche. Also auch ausprobieren. Echt?
Krass.
Anscheinend. Keine Ahnung, ich habe da jetzt ja auf irgendeinen Link geklickt.
Ja, ich spiele halt zu wenig Spiele und
Ja.
Mein Computer kann das. Die paar Spiele, die ich spiele, die kann er.
Mhm.
Und ja, ich habe wieso nicht das Bedürfnis, dann groß was anderes zu spielen.
Zur Alternative kann man sich natürlich immer noch die Piraterie anschauen, ja.
Korrekt. Aber dazu würden wir natürlich hier nie aufrufen, weil es verboten.
Aus verboten. Darf man nicht machen, weil es verboten.
Ja, for legal reasons, this is a joke.
Yep.
Gut, was ist noch gestorben?
Mozilla
noch mehr
VR.
Von diesen Spieldingern. Mozilla VR. Hat das jemand ausprobiert?
Noch nie was gehört.
Es gab anscheinend eine Virtual Reality Version vom Firefox.
Aha.
Der Volvic Browser. Mhm. Nee, warte. Nee, doch nicht. Das ist der nächste, der Nachfolger. Warte, es gibt. Nee, es gab Mozilla VR.
Mhm. Die konnte Firefox ich dann mit meiner Reality. Oculus Quest oder mit meiner Sony VR oder irgendwas konnte
im
ich
Internet
dann
surfen.
In VR im Internet surfen. Das macht einfach keinen Sinn.
Ja, aber das ist doch die Idee von diesen von Facebook, oder?
Dann kannst du ja dieses
Meta?
Heißt es Meta?
Meta Universe, oder? Meta
Universe. Achso, Meta. Ja, genau.
Und dann kannst du
ist
in
doch
Meta
die Idee,
kannst du an deinen Arbeitsplatz gehen und dann kannst du da dein VR-Browser aufmachen und das ist einfach ein extra Level in Direktion, wo du nichts gewinnst, aber nur verlierst, oder?
Sehr ja, praktisch. Aber wenn wir jetzt alle nur noch zu Hause sitzen, dann kannst du doch einfach direkt in VR dich neben deinen Kollegen setzen und ihr könnt beide auf den
Browser warten.
Nicht?
Warum sollte ich das tun?
Das ist schöner, zusammenzuarbeiten.
Das ist sehr romantisch, Ingo.
Nein?
Nee, das nicht.
Ach Mann.
Stell dir vor, du wirst, jemand guckt dir die ganze Zeit über die Schulter, nur dass diese Person noch nicht mal echt da ist und du kannst sie noch nicht mal verscheuchen. Ja? Du verfolgt dich einfach in der virtuellen Realität. Wie, ich meine, wie gruselig ist das denn?
Ja, also ich, wie gesagt, ich verstehe, dass man irgendwie Netflix-Filme gucken kann oder sonstige
Aber doch nicht
Sachen.
Virtual Reality.
Doch.
Ja,
du setzt halt die Brille auf und hast quasi den Bildschirm direkt vor deinen Augen, statt ihn irgendwie vorne ein paar Meter entfernt zu haben. Das kann ich schon irgendwie verstehen, dass man
das kannst du
will.
Schon verstehen, aber, Ingo?
Ja, ja.
Ja,
also ich kann das nicht verstehen.
Doch, das kann ich, also dieses, wie heißt das, VR
Ja, YouTube,
Theater
keine
oder
Ahnung.
So.
Ja.
Aber das was ist der Vorteil? Du hast ja immer noch die Sichtfläche vorne. Das bringt dir auch gar nichts, dass du links und rechts gucken
nee,
kannst.
Nee, bringt dir nichts. Egal. Aber dass man im Internet im Mozilla VR surfen will, dass ich dann irgendwie noch meine Webseiten in VR aufmache, das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber vielleicht versteht ihr das ja und ihr könnt uns das erklären, wofür wir einen Browser in VR brauchen. Vielleicht haben wir das ja alles noch nicht richtig verstanden.
Nee, aber Leute haben das ja offensichtlich nicht verstanden. Darum hat Mozilla jetzt ja abgekündigt.
Dann ist es auch okay. Ja, und vielleicht, wer weiß, bringt Facebook Meta ja irgendwie einen neuen Browser raus, dass wir dann da zusammen sitzen und surfen können.
Also, und hier, ihr könnt jetzt irgendwie, also, das Mozilla-Ding hieß Firefox Reality und das gibt's nicht mehr. Und dann gibt's jetzt irgendwie eine spanische Firma, die
das genommen hat.
Genommen hat, genau. Und
die haben es geforkt quasi.
Genau, die haben Fork gemacht und das heißt irgendwie Volvic. Mhm. Und das könnt ihr jetzt weiter benutzen. Und da könnt ihr in VR direkt im Browser
direkt irgendwelche Werbebanner und Spam.
Werbebanner wegklicken.
Cookie-Consent-Banner wegklicken.
Geil.
Toll.
Sozusagen noch ein Untoter, ja. Gleich noch integriert.
Quasi, ja.
Okay, auch tot ist YouTube Originals. Nicht, dass ich jemals schon YouTube Original gesehen hätte und würde wüsste, was das ist, aber
was?
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht.
Also ich weiß, was es ist, aber ich habe genau gar nichts davon gesehen, weil es war halt alles
also
so.
Dann vermissen wir es auch nicht. Nee. Google killt Sachen, haben wir ja gerade schon gehabt. Sie killen also auch YouTube Originals. Die waren scheinbar alle so schlecht, dass wir nichts davon jemals mitgekriegt haben.
Also
ist auch nicht schlimm.
Dann. Mitgekriegt schon, aber es war halt nichts gut genug, dass ich gesagt hätte, da müsste ich jetzt irgendwie. Also du musstest ja dann irgendwie YouTube Red? RedTube? YouTube Red? Weiß ich nicht.
Pornhub
oder so.
Beides YouTube. Falsch abgewogen.
Vielleicht musst du auch einen Pornhub-Account machen. Weiß ich nicht so ganz. Und es war halt ziemlich teuer. Und dann konntest du halt diese YouTube Red Originals schauen. Es war dann meistens so Content, der von YouTubern produziert wurde, aber halt so als TV-Show.
Und irgendwie mehr Geld dafür ihren Quatsch dann bekommen.
Genau, und da musst du dich halt schon fragen, so warum?
Es gab Cobra Kai, das kennt man irgendwie.
Hat Google scheinbar nicht genug Geld verdient, haben sie gekillt, okay.
Gut. Ja. Also es war halt auch, es waren halt, also ich glaube, die meisten YouTube Red Original Dinge waren halt echt so, sie haben halt irgendeinen YouTuber genommen, der irgendwie ein bisschen famous auf der Plattform war, und dann haben sie ihm Geld gegeben und dann hat er halt irgendeine Show gemacht, irgendeine Fernsehshow gemacht, die dann halt nur auf YouTube Red lief. Was halt so ein bisschen so auch als Konzept komisch ist. Also sie haben ja nicht irgendwie wie Netflix dann halt Fernsehserien produziert wie Fernsehserien, sondern sie haben YouTuber genommen und gesagt, mach mal eine Fernsehserie. Ja. Aber ja, kann man mal ausprobieren. War keine gute Idee. Offensichtlich.
Oder vielleicht haben sie zu viel Erfolg gehabt.
So viel Erfolg, dass wir alle da
nur noch YouTube, RedTube-Videos
gucken. RedTube. Ja, ich schaue auch noch nach RedTube-Videos. Auf Pornhub. Was?
Nein.
Ja, gut.
Aber okay. Es gibt YouTube Premium noch. Was ist der Unterschied zwischen YouTube Premium und YouTube Red? Gibt es überhaupt einen Unterschied?
Ich glaube, wenn du Premium hast, dann kannst du all diese Red Originals schauen.
Ja, aber jetzt ja nicht mehr.
Ja, jetzt, also doch, ich nehme an, die bestehenden werden nicht weg, aber sie machen einfach nichts mehr Neues, oder? Also die bestehenden YouTube Originals wirst du immer noch schauen können.
Mhm.
Ich nehme nicht an, dass sie die dir wegnehmen.
And YouTube Originals would be ad-supported just like normal YouTube Videos. Keine Ahnung.
Für, vielleicht machen sie es einfach public.
Nee, ich glaube nicht. Wenn das melken, solange es noch geht, weißt du.
Ja.
Ja, und na gut, dann löscht man halt ein paar Sachen von YouTube, fällt auch nicht auf. Es ist immer noch genug
Content. Niemand merkt es.
Gut. Kommen wir zum Untoten der Woche. Und das ist so ein halbes Mimimi, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich es
denn überhaupt?
Ich wollte es als Mimimi ja eher packen, aber wir brauchen noch einen Untoten der Woche.
Ach so, okay, alles klar.
Genau, geht um die Hetzner Serverbörse.
Was ist damit?
Ja, Hetzner hat irgendwie angekündigt, alle meine Server werden jetzt teurer. Alle meine
What?
Ja. Alle meine Serverbörsen-Server werden teurer und teilweise so viel teurer, dass ich gesagt habe, hä, hackt's irgendwie 13 Euro oder 14 Euro. Wegen Stromkosten. Also so wurde es begründet.
Wegen Stromkosten.
Ja, wegen Stromkosten. Also da kostet dann halt der Server, den du vorher irgendwie für, keine Ahnung, 35 Euro geklickt hattest, wurde dann halt einfach arschteuer. Gab ein bisschen Shitstorm. Zumindest haben sich genug Leute aufgeregt. Und jetzt haben sie irgendwie, keine Ahnung, vor 2 Wochen oder so rumgeschrieben, na gut, ihr habt euch alle so deutlich aufgeregt, wir machen euch ein Angebot, ihr könnt neue Server kaufen und wir verzichten auf die Setup-Gebühren. Habe ich kurz durchgerechnet, habe festgestellt, es lohnt sich und habe jetzt neue Server bestellt.
Ja, ist doch trotzdem blöd.
Ja, ist, ja, ja, also Serverbörsen-Server, also je nachdem, wie alt die waren, die Server, und ich hatte halt ein paar, die liefen halt einfach schon sehr lange und wurden jetzt plötzlich so toll teurer, dass es sich jetzt nicht lohnt. Und jetzt habe ich mir irgendwie aus den 5 alten 3 neue gemacht, die irgendwie dann alle irgendwie 128 GB RAM haben und schön shiny neu sind, wahrscheinlich weniger Strom brauchen als vorher. Keine Ahnung, weil ist jetzt nicht viel teurer als vorher. Insgesamt bei mir. So, ja.
Ja, ist doch gut. Deiner wird bestimmt auch teurer, MacFo.
Ja, ich sehe gerade. Natürlich nicht aufgepasst.
Ja.
Das ist in Ordnung.
Will ich mehr Geld bezahlen für Müll?
Ja, wie viel wird deiner teurer?
Der weiß ich nicht, wo sehe ich das überhaupt?
Stand in der Mail drin. Also bei mir stand in der Mail, alle 5 Server, die ich habe, stand immer, der wird so und so viel teurer, der so und so viel, der so und so viel.
Ich habe eine E-Mail am 21. Januar erhalten anscheinend.
Da stand das drin, 21. Hast du vielleicht schon gelöscht.
Ja, doch, hier, nee. Das ist nicht in Ordnung.
Das ist nicht in Ordnung. Tja.
Wow.
Tja, das kannst du. Jetzt musst du dir halt einen neuen klicken und alles rüberziehen. Und da du ja nichts hast, sollte das ja kein Problem sein.
Ist ja nichts. Also State ist halt immer blöd. Ja, man muss halt immer sich um den State kümmern. Aber prinzipiell geht es schon. Aber trotzdem finde ich es blöd. Ich wollte mich eigentlich nicht kümmern jetzt.
Ja. Genau, das ist so ein bisschen.
Das sucked echt.
Tja, so sad.
Ja, gut, ja, dann gucke ich mal hier, wie habe ich so einen virtuellen Computer? Wo war das hier nochmal? Was gibt es als Konkurrenz zu Hetzner?
Weiß ich nicht, OVH, die ständig abbrennen oder so?
Ja, also okay, ständig.
Okay. Ja.
Ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ja.
Ist nicht schon zweimal passiert? Ist erst einmal oder war schon zweimal?
Einmal bestimmt, aber also ein zweites Mal mag ich mich nicht erinnern, aber kann natürlich schon sein, dass ja, genau. Dann nochmal passiert ist.
Wie auch immer.
Tja. Okay,
wie ich bin jetzt auf jeden Fall
Netcup.
Bin jetzt auf jeden Fall dabei, die Sachen umzuziehen. Ich muss nur sagen, wie viel Speicherplatz du brauchst. Ansonsten, wenn es nur um eine VM geht, kann ich dir die jetzt auch auf meinen 93 Servern zur Verfügung stellen.
Mehr Platz. Ich brauche viel mehr Platz einfach.
Ja, das ist problematisch. Ich habe mich jetzt auf Geschwindigkeit konzentriert. Ich habe jetzt lauter Server mit vielen NVMEs drin.
Keine Geschwindigkeit, braucht nur Platz.
Die Binärgewitter-Sachen, die laufen ja auch teilweise darüber, also sowohl über Makefu-Server als auch auf meinem. Und der wird dann demnächst auch mal kurz umziehen müssen. Aber er könnte theoretisch jetzt viel mehr RAM haben als vorher.
Nice. Können wir die Folgen einfach direkt aus dem RAM?
Genau, direkt aus dem RAM schieben, ja. Ja. Hm? Könnte fast passen. Nicht, dass es irgendwas bringen würde, aber falls wir mal irgendwie gedDoSt werden und irgendwie so viele Anfragen beantworten müssen, können wir die auch problemlos aus dem RAM liefern. Ja.
Direkt ins RAM. Gut, theoretisch könntest du irgend so ein Ding, das ist halt viel zu kompliziert, aber einfach, weil es lustig ist, könntest du so die letzten, weiß ich nicht, 10 Folgen oder so im RAM haben. Weil den ganzen Rest interessiert sowieso niemanden.
Sagst du.
Ja, sag ich jetzt, aber dann, ja, genau, dann schauen Leute wieder in Feed irgendwie bis ganz ans Ende an und sagen so, ja, hier ist aber kaputt.
Genau, auch so dann denkst Folge du. 82. Was? Folge 82? Moment, wann war die denn? 2014.
Ja. 1900.
Ja, da haben wir einen Fehler im Feed. Ja.
Schwierig.
Sorry for that. Aber nee, es ist total toll, dass ihr aufpasst und uns auch solche Fehler meldet und wir sind immer hinterher, die dann zu fixen, wenn wir sie verstanden haben. Manchmal dauert es auch etwas länger, bis wir unsere Fehler im Feed verstehen.
Gewisse Leute wissen besser, wie ein Datum aussieht und andere sind auf der Datums-Mailingsliste, TZ-Data, drauf und die können mit einem Blick sehen, was ein richtiges Datum ist und was nicht.
Ja.
Habe ich gehört.
Gott sei Dank. Haben wir da die Experten. Gut, also müsst ihr euch überlegen, ob ihr an der Serverbörse weiter teilnehmt. Vielleicht sind die Preise ja jetzt eingepreist. So keine Ahnung. Also meine Server, das hat sich jetzt jedenfalls nicht gelohnt. Ich werde die jetzt nach und nach rauskicken und habe, wie gesagt, ein paar neu geklickt. Die sind dann jetzt erstmal nicht mehr aus der Serverbörse. Deswegen ist die Serverbörse schon irgendwie tot. Aber vielleicht werden die ja jetzt doch so geflutet, weil sich so viele Leute das rauskicken, dass es dann hinterher doch billiger wird. Man weiß es nicht. Oder die schmeißen endlich auch mal ein paar Kisten raus. Also ich meine, den Quatsch, den ich da zu stehen habe, der war schon alt, als ich ihn vor 5 Jahren übernommen habe. Und jetzt ist er eigentlich schon einfach.
Ja, die Festplatte sagt halt ab und zu, dass sie irgendwelche Fehler hat. Das ist halt so, ja.
Es geht.
Bis zum 31.07. habe ich die Möglichkeit ohne Einrichtung. Okay, das ist relativ lang. Ja. Da kann ich mir das ja überlegen.
Wisst ihr Bescheid? Kommen wir zu
das
den... Auf jeden Fall,
ich finde das nicht gut. Muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Ich bin dagegen.
Du bist dagegen. Ja, deswegen sage ich ja. Danke. Halbes Mimimi.
Ja. Nee, ganz, mindestens für uns beide eins.
Ja, okay. Also mein halbes, dein halbes, also ist es auch ein ganzes Mimi.
Okay, warte mal, was kostet es hier? 46? Sorry, ich bin jetzt irgendwie weg und bin abgestürzt.
Dafür ist Storage ist wohl billiger geworden, wenn du einfach so eine Storage-Box-Ding siehst.
Ja, okay, erzähl mir mehr. Wo krieg ich das?
Ja, wenn du da irgendwie auf Storage-Box, habe ich zumindest heute auf Twitter gesehen, die Preise sind da wohl runter. Aber das ist halt, glaube ich, dann nur Storage. Also du bräuchst dann halt irgendwo noch irgendwie vermutlich ein bisschen Compute. Aber.
Achso, nur Storage. Nee, da ist ja ein i7 drin und so. Das, also das, was ich mir gerade anschaue. Aber es.
Nee, nicht den Dedicated Storage Server, sondern.
Ach so, ja, so ein
Storage Box.
So virtuell.
Habe ich nicht so ganz. Ich verstehe nicht so ganz, aber ich glaube, das ist halt nur Storage. Ja. Und dann kannst und du das halt. Das
kannst du mounten oder was?
Ja, oder was? Halt FTPen oder. Ja. Samban oder drauf ersinken. Okay, also, okay, wenn du halt irgendwie zum Beispiel dann nur Backup-Kram hinschieben willst, dann.
Genau, 20 bist, Terabyte ja. gibt's ab 43 Euro.
Ja. Ist halt aber dann nur Storage und du kannst das. Also sie sagen usable as Network Drive, was auch immer usable und Network Drive dann in diesem Kontext genau meint.
Borg, aber Backup, ich. Ersync,
ja, könnte mir vorstellen, dass du das dann halt irgendwie. Ja, einen kleinen Compute-Ding sie haben kannst und dann kannst du dir das halt als Network-Ding sie mounten, je nachdem, was halt deine, ja, wie schnell dein Storage accessible sein muss, wie viel Storage, dass du accessible haben musst und so. Ist halt
okay.
Alles so ein bisschen und du musst halt irgendwie selber zusammenkleben, was halt auch immer so.
Tja, ja, das kriegen wir schon hin.
Ja, vielleicht mache ich da ja so. Nix. Das ist ja kein Problem.
Das stimmt. Das ist vielleicht mache ich das so.
Vielleicht nix.
Finde ich das.
Nur so.
Was ist.
Ja.
Das gut, kann man auch sagen, sehen, wie schnell das ist.
Können wir eigentlich. Warum, ja, wir warum bekommen wir kein Geld von Hetzner, wenn wir schon so viel Werbung für sie machen?
Das sie haben gesagt, Hetzner ist scheiße.
Genau, das ist scheiße. Wir wollen die jetzt verlassen.
Das ist scheiße, genau. Außer sie geben uns Geld, dann ist okay.
Ja. Oder sie geben uns quasi diesen einen Server für den alten Preis.
Ja, okay. Oder diesen.
Ja, also na, man muss ganz ehrlich sagen, auch den zweiten Provider, den ich habe, das Manitou, auch die haben erhöht wegen Stromkosten.
Ist Strom so hoch gegangen? Ist
ja, so, in Deutschland. So
das ist
absurd.
Aber was weiß ich?
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall absurd viel.
Auch die haben angekündigt, dass sie zumindest dieses Jahr mal den Strom erhöhen und werden dann sehen, wie das läuft, ob sie nächstes Jahr vielleicht wieder runtergehen können. Aber auch die Mail habe ich gedacht, boah, das ist ganz schön, wird ganz schön teuer.
Ganz schöne Ansage, ja.
Also da haben alle Provider gerade Probleme mit. Ja, das ist jetzt nicht Hetzner-spezifisch, aber dadurch, dass es halt ein großer Provider ist, haben sich da viele Leute aufgeregt. Ja.
Okay. Ja, ich auch jetzt.
Ja.
Bist
du froh, ihr könnt uns ja mal sagen, wo ihr so seid. Könnt ihr euch ja mal in die Kommentare oder könnt ihr uns mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist da ja noch eine Perle dabei. Oder ob ihr auch eine weil ich nicht Erhöhung von eurem Provider bekommen habt. Also wie gesagt, sowohl bei Hetzner als auch bei Manitou ist mir das jetzt passiert.
Ja.
Kommen wir zu den News. Tada. Irgendwas mit Non-Fungible Tokens. Warum?
Genau.
Ich dachte, das Thema ist durch.
Lieben nicht NFTs. Durch.
NTFS. Was leben wir?
Das Windows
nee. Seit wann machen wir das? Was? Seit Nein. wann leben wir NTFS?
Nee, nie.
Seit es auf Windows, seit es auf Linux läuft? Keine Ahnung. Fair. Ahnung.
Okay, erzähl mir mehr über NTFS. Was,
ich dachte,
was
da ging es um Exfat.
Exfat
auf Linux.
Keine Ahnung, Filesystem ist komisch. Was weiß ich.
Okay, alles klar.
Hier, NFTs. Du kannst diese Hexagon-shaped Pictures kannst jetzt als dein Twitter-Profilbild haben und dann können es Leute einfach rechtsklicken und speichern. Wie alle anderen NFTs auch. Das ist voll geile Feature. Ja. Du kannst auf Twitter jetzt offiziell irgendwie, sie haben irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wie heißt der, OpenSea? Einer der großen hier Marketplaces.
Ja, von diesen NFT-Anbietern.
Marketplace-Thingies, genau. Mhm. Und du kannst es halt offiziell irgendwie das irgendwie verknüpfen und wenn du dann NFT ownst, in Anführungs- und Schlusszeichen, weil, naja, wissen wir. Ja, Copy-Paste. Bild, das ist gar nicht nur schwierig mit Owning und so. Und dann kannst du irgendwie das mit deinem Twitter connecten und dann kannst du das direkt als dein Twitter-Avatar benutzen und dann wird dein Profilbild halt so hexagonförmig angezeigt.
Okay, wenn es hexagonförmig ist, dann ist es ein NFT. Außer du bastelst es selber.
Außer du bastelst dir das halt irgendwie selber zusammen. Gleich, okay, gleich.
Das geht aber nicht, das kann niemand.
Ja, gleich wie mit dem Verified sieht dann halt vielleicht ein bisschen anders aus, aber du kannst da halt auch irgendwelche anderen blauen Dinge hinter deinen Namen packen und
aber das ist doch voll behindert.
Nee, ja? Das macht Sinn. Das ist okay.
Was?
Ich finde es voll okay, dass Leute Geld verdienen mit Bildern.
Ja, ich weiß
ja,
auch
okay,
nicht.
Ja, okay, nee, das, also wenn man es so sieht, dann warum nicht, ja? Okay, warum wollen die Leute nicht vom, ja, okay,
ja,
verstanden.
Genau.
Leute verdienen Geld mit Bildern.
Ja, im Internet.
Keine
sehr
Ahnung.
Schön. Im Internet.
Und
im Internet
Twitter, so nice. Und Twitter macht mit. Kommen wir zum nächsten Punkt, weil ich echt NFTs, wir brauchen.
Don't care.
Ja,
können wir,
genau.
Das ist fucking weird.
Aber können wir nicht unsere Sendung irgendwie, wie heißt das, minten? Und dann können wir jede Sendung, kannst du eine Sendung ownen. Es war Creative Commons, aber ich meine, hey, who cares?
Ja, nee, Platform,
also, könntest du zum Beispiel ownen.
Genau, die Namen, die wir so, die kreativen Namen, die wir so, ja, also genau. Wenn ihr unsere Padfone-Sendung ownen wollt, dann schreibt uns doch einfach mal eine Mail.
Ja, schickt uns, genau. Schickt uns zuerst mal Geld und dann schreibt ihr eine Mail und dann überlegen wir uns das. Und sonst
kriegt ihr das Geld natürlich zurück, wenn wir das nicht machen.
Nee?
Niemand.
Hä? Bist du dumm oder so? Natürlich bekommen die das Geld nicht zurück.
Das haben wir da schon einen Hetzner-Server angelegt.
Apropos, können wir eine Unterseite bei uns auf der Startseite haben mit all unseren
Was?
Mit all unseren Namen für die tollen Sendungen, die wir hatten? Das fände ich nice.
Du kannst auf die
einfach so einen Überblick.
Ja, aber du kannst auf die Archive-Seite gehen und dann hast du das?
Ja, schon, aber nee, einfach so eine Liste, so eine coole Liste, die einfach. Ach so, ja, okay.
Ja,
ja mach doch.
Alles klar, mal auf Archives und dann hast du so eine coole Liste, da steht irgendwie so Binärgewitter Talk 4 und dann steht da so.
Wie wär's, wenn die Leute das voten könnten?
Ja, mach doch.
Aber warum?
Dann wissen wir, welches der lustigste Sendungstitel ist.
Genau. All-time Favorites.
All-time Favorite.
Ja.
Vielleicht. Also wenn das jemand bauen will.
Mittelklasse-Distro.
I mean, go ahead. Ja.
Okay, nice.
Aber also einfach so eine Liste haben wir wie schon, habe ich das Gefühl.
Ja, okay, überzeugt. Du hast mich überzeugt. Da bin ich jetzt.
Cool, ne?
Ja. Aber jetzt möchte ich es voten können.
Ja, das ist ein fairer Punkt, wenn das jemand bauen will, dann. Ich meine,
jemand müsste das mal bauen, ja.
Hier. Ist Open Source, kann jeder bauen.
Mhm.
Wie er lustig ist.
Die Daten
ist.
Sind da und dann go.
Genau. Man kann sich sie auch rausziehen und ein extra Projekt machen, wo man das dann voten kann. Also ist ja.
Oder alles kannst du mal aus dem RSS-Feed ziehen oder so.
Absolut kein Problem.
Hefte raus, OS 2 installieren. Das sind schon mal gute Sachen dabei einfach.
Ja, da kann man nichts sagen, ja.
Ja. Sehr gut. Zurück zu den News, oder?
Ja,
News, wir gucken uns gerade lustige Sendungstitel an, tut mir leid, wir sind abgestürzt.
Ja, aber wir haben jetzt hier Discord dazu, Fokus, Discourse, das ist dieses
Wo sind wir?
Forum?
Chat? Ja.
Discourse.
Genau, das ist nicht dieses Chat-Ding, das ist das andere, was fast gleich heißt, aber was anderes
Discord.
Ist. Genau, das ist dieses
Discord, Discourse, aber fast.
Genau.
Das, ja,
okay, dieses Forum-Ding.
Dieses
Forum, genau, das quasi Bibi-Ding. So,
genau, PBB, aber in cool.
BB-8, aber in cool.
Genau.
Nee, nicht BB-8, sondern wie heißt das andere BB-Forum?
PHPBB?
PHPBB, genau.
Ja, habe ich ja gesagt.
PHPBB in neu.
Genau. Genau das. Das ist eigentlich ganz cool, das ist eigentlich ganz coole Software und ist irgendwie Open Source und so. Aber es ist irgendwie eine Firma dahinter und ich weiß gar nicht, wie die genau Geld machen, aber irgendwie machen die offensichtlich Geld. Ich nehme an mit Hosted Instances und so ein Kram.
Ist ansonsten Open Source, oder?
Ja, ist Open Source. Ja. Kannst du dir auch selber aufsetzen und so, ist irgendwie recht unproblematisch.
Ja, zahlst halt für die SaaS, wenn du es als SaaS
ja, willst, vermutlich, ja. Das glaube ich so eher. Businessmodell auf jeden Fall ganz cool. Das ist ja auch irgendwie der eine Typ von der Stack Overflow mitgegründet hat und so. Und die haben jetzt irgendwie fürs 2021 haben sie halt so einen Blogpost gemacht und gesagt, wo sie halt Geld zurückgespendet haben in Open Source Projekte. Und es ist nicht super viel. Aber wenn nur schon das jede Firma machen würde, wäre halt, glaube ich, schon ganz gut. Darum hier für alle anderen Firmen sollten vielleicht auch mal als sowas Vorbild tun.
Ja.
Genau.
Ja, in vielen Firmen wird es ja auch nicht wehtun, wenn sie einfach
genau,
nee, das halt 1% von ihrem, keine Ahnung,
was, Umsatz 1%, da, eher so 0,1%
ja,
oder was.
Wenn überhaupt, da, ja.
Da mal abgeben würden.
Für ja, wenn, ein paar Projekte. Wenn halt jede Firma ein paar Tausender investieren würde, das wäre halt, ja, wäre sicher nicht schlecht fürs Ökosystem, wenn die Leute halt ein bisschen was von haben, wenn sie das machen. Genau, weil wir haben ja oft genug so, dass wir irgendwie, ja, Leute werden halt nicht bezahlt für ihre Open-Source-Arbeit. Das halt.
Ja, das halt macht es dann ja in der Freizeit und
genau,
dann kippt es halt um und dann sind alle irgendwie kurz traurig und dann machen sie alle weiter und dann haben wir das
als wäre nichts gewesen.
Ja,
nichts wird besser, genau.
Dann haben wir es wieder. Von vorne.
So
das
sad.
Spiel.
Genau.
Ja, gut. Dann kommen wir wieder zu was Glücklicherem. Also das war auch okay.
Das, ja,
das war auch gut, dass das Discourse da was abgibt.
Genau.
Habt ihr schon Linux 5.17 installiert?
Nope.
Nee, wahrscheinlich.
Aber ich habe auch keine AMD-Hardware. Aber wenn ihr AMD-Hardware habt, dann solltet ihr schauen, dass ihr bald auf 5.17 gehen könnt, weil da ist ganz viel Zeug drin für AMD-Hardware. Was schneller, höher, weiter, besser. Und ja, wer will das nicht?
Ja.
Oder?
Ja.
Finden wir gut.
Finden wir gut.
Ja.
Auf
jeden Fall.
Ich glaube, es ist auch irgendwie für Grafikkartenzeug ein bisschen was dabei. Also nicht nur CPU-Zeug. Und ja. Also es ist natürlich schön, wenn AMD auch ordentlichen Linux-Support hat. Weil es gibt schon auch coole Hardware mit AMD-Prozessoren.
Besonders jetzt halt. Also das
genau.
Quasi mit Ryzen oder wie heißen die? Ryzen.
Ja,
Ryzen. Ist schon besser. Also schon ziemlich nice eigentlich.
Genau.
Ja, AMD ist auch hiring für ihre Linux-Clients. Also die sind irgendwie. AMD ist gut. Doch, doch.
AMD
gut.
Die.
Ja, ja.
Ja, finden wir gut.
Gut. Dann muss ich mal zurück ins Pad. Dann kommen wir schon zu WireGuard. In der Fritzbox ist tatsächlich so, dass es jetzt in die Beta-Firmware gekommen ist. Für die Fritzbox 7590 ist tatsächlich in der Laborfirmware jetzt WireGuard drin und die CT hat sich mal angeguckt und hat gesagt, ja, läuft, ist schneller als dieses IPsec-Scheiß. Und sorry, das IPsec, schon wenn du zwei unterschiedliche IPsec-Implementierungen zusammengeworfen hast, ist ging nie. Es hat mich immer, es hat mich so viele Nerven schon gekostet. IPsec muss endlich sterben. Ja, das Einzige, wo es immer noch funktioniert, ist, wenn du wirklich zwei Fritzboxen miteinander kombinierst, aber auch da.
Nee,
ja.
IPsec war ein Fehler. Das war
ja, IPsec ist.
IPsec was a mistake.
Kann man leider nicht anders sagen.
Genau. Von dem her.
Ja, ich habe auch immer so, ja, wir können hier jetzt einen IPsec-Tunnel machen oder wir könnten irgendwie OpenVPN machen und dann.
Ja, immer OpenVPN.
War halt immer OpenVPN.
Ja, genau. Weil das IPsec, ja, macht, hat einfach keinen Spaß gemacht. Von dem her ist es zu begrüßen, dass AVM da jetzt dahinterher ist. Ich meine, sie hatten ja auch schon mal OpenVPN irgendwie eingebaut und es dann beerdigt. Wir hoffen jetzt mal stark, dass das mit WireGuard nicht passiert, weil. Wie gesagt, dieses IPsec muss endlich sterben und es soll mit, ja, mit WireGuard schon wesentlich schneller sein als mit diesem IPsec-Zeug. Von dem her hoffen wir mal, dass es dann für andere Fritzboxen auch noch kommen wird und nicht nur für die Top-Version hier. Und ja, gucken wir mal. Ich finde das eine gute Sache. Also wir hatten ja schon mal das in den News, dass es irgendwie so Gerüchte gab oder sie es irgendwo eingebaut haben und wir kommen jetzt hoffentlich in die Region, dass es dann auch wirklich irgendwo mal auf einer Fritzbox richtig landet und ihr es dann alle benutzen könnt, weil euer Guide ist gut.
Tja, ich habe immer noch meine OpenVPN-Tunnels und ich bin einfach zu faul, um die mal irgendwie... Ich habe wie aktuell kein Need, den ich lösen müsste, indem ich jetzt auf...
Ja, ich habe einfach zwischen zwei, drei Netzen so diese Fritzbox-zu-Fritzbox-IPsec-Sachen tatsächlich, weil war halt eingebaut und wenn ich das auf WireGuard umstellen könnte, wäre schon cool.
Ja.
Ja, also von dem her, ich hoffe, dass das wirklich kommt.
Ich habe halt überall OpenVPN.
Ja, das dann funktioniert muss ich halt immer danach noch einen Server haben, der es hat. Und ich meine, wenn ich zu meinen Eltern das aufbauen will, da läuft dahinter nichts, ja. Und dann ist halt Fritzbox zu Fritzbox irgendwie die einzige Möglichkeit, wenn man dann doch mal, keine Ahnung, bei den Eltern irgendwas fixen muss.
Mhm.
Da ist das halt das Idealste. Wenn ich dann einfach WireGuard anmachen könnte in der Fritzbox und mich dahin verbinden könnte, wäre das schon cool. Sonst muss ja dahinter irgendwas laufen, womit ich dann oben VPN machen kann. Das, ja. Hat man halt nicht immer. Gut, sind wir gespannt. Gucken wir mal, wie das weitergeht. WireGuard wäre schon gut. Dann hat Markus uns das Thema mitgebracht, obwohl er gar nicht dabei ist, aber
aha. Also
diese Sendung müssen wir ihn erwähnen. Er hat uns eine Aktion, eine Compact-Aktion verlinkt, die sich dagegen richtet, dass der Finanzinvestor Equity, ist auch total toll, dass der Private Equity Equity heißt, also EQT, die wollen die Schufa kaufen und ja, ich meine, die Schufa ist ja ein Scheißverein, das wissen wir ja.
Yep.
Und die sammeln viele Daten und eigentlich jeder von uns ist da gelistet bei der Schufa. Man kann ja auch so eine Abfrage stellen und sagen, hey, sag mal, was habt ihr denn von mir? Und dann fragt man da und dann sieht man irgendwie totale Quatschdaten, aber ja, ist halt so, dass wenn du einen Kredit hier in Deutschland haben willst oder einen Telefonvertrag oder keine Ahnung, irgendwas mit Banken zu tun haben willst, dass die dann immer bei der Schufa nachfragen. Mhm. Und diese Daten sollen jetzt an einen Finanzinvestor sozusagen gehen. Und dagegen richtet sich diese Kampagne hier, die 250.000 Unterschriften sammeln will. Und ja, dass die Schufa Holding sozusagen nicht verkauft wird. Also wenn ihr das auch meint, könnt ihr da unterschreiben.
Könnte man die nicht auch so verstaatlichen? So wie
ja, also was ich nicht so ganz verstehe, warum ist es überhaupt ein privates Unternehmen?
Wie kann das überhaupt sein?
Das ist schon eher so ein bisschen creepy, ja, wenn man sich das so überlegt.
Genau, im Datenschutzland Deutschland, ja, ist irgendwie die Schufa eine private Firma, die irgendwie alle von allen deutschen Daten gesammelt hat. Ja, das ist
ein weil du brauchst strange. Ja für echt viele Dinge brauchst du doch auch einfach einen Schufa-Auszug, oder?
Ja.
Ja, klar. Ja, so viele also Sachen sind es nicht. Also, aber ganz oft
ja, aber
wird halt
schon
einer
so, du
verlangt.
Wirst halt abgefragt. Das ist halt immer. Also, die Daten, du bringst sie nicht mit, sondern jemand fragt es einfach für dich ab. Fragt so, ja, was ist das für ein Typ? Und genau. Dann sagt die
wie Schufa. Ist der kreditwürdig? Ja, nein, vielleicht.
Mhm. Genau, also das ist eigentlich auch creepy. Also du bringst nicht irgendwas mit, irgendwie so ein Wisch, wo drin steht, dass du kreditwürdig bist, sondern jemand anders kann dich einfach abfragen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch eine Schufa-Abfrage vom Ingo machen, wenn ich da genug Daten habe, um das machen zu können, oder? Ich weiß nicht, wie funktioniert das überhaupt? Kann ich von jemand anderem eine Schufa-Abfrage
machen? Warum du nicht gleich, kann ich von Ingo eine Schufa-Abfrage machen?
Ja, habe ich überlegt. Kann ich persönlich auch Schufa-Fragen von anderen Personen erhalten, warte. Nein, geht nicht. Du brauchst ein Geschäft.
Ja, das ist ja kein Problem. Also ich meine,
fragst du mal Ingo, ich glaube, der hat sowas.
Ich habe sowas, ja.
Also nur bestimmte Unternehmen können Schufa-Einträge einsehen.
Ja, das
Banken, Genossenschaften, bla.
Ja.
Ja, die Bankengenossenschaften, Sparkassen, die haben irgendwie, hätten jetzt ein Vorkaufsrecht auf die Schufa wohl und die sollen das doch mal bitte nutzen, damit nicht Equity die Sachen kauft. Aber.
Ja, also es ist wirklich so viel besser, wenn das dann irgendwie Schufa der Deutschen Bank gehört oder so. Also schwierig. Weiß ich nicht.
Tja.
Also. Es ist allgemein schwierig, dass das halt eine private Firma ist. Glaube ich. Aber. Ja.
Jedenfalls, das Kartellamt hat schon mal nichts dagegen.
Schön.
Das ist nicht so gut, oder?
Das Bundeskartellamt hat gesagt, nö, macht mal.
Läuft bei denen.
Schufa kann gekauft werden. Die haben nichts dagegen. Also es sieht so aus, als würde sich das, wäre das da in die Richtung. Ich meine, Equity war auch der Finanzinvestor, der SUSE gekauft hatte vor ein paar Jahren und es dann an die Börse gebracht hat. Also die haben schon, das ist ein schwedischer Finanzinvestor, die haben, ja, weiß ich nicht, was sie mit den Daten wollen oder was sie mit der Firma dahinter wollen, aber auf jeden Fall wollen sie Geld machen, sonst bist du kein Finanzinvestor. Also so viel kann schon mal feststehen, selbst wenn sie sie kaufen, keine Ahnung, irgendwelche Teile rausschlagen und sie in anderer Art und Weise wieder an die Börse bringen, will so ein Finanzinvestor ja auf jeden Fall aus seinem Investment mehr Geld machen. Ja. Hm. Ich meine, ist für alle Schweden ist das ja sowieso ein bisschen lustig, was wir hier tun. Ich meine, in Schweden kannst du einfach fragen, was verdient dein Nachbar? Ja, da musst du nicht die Schufa fragen, da fragst du einfach, wie sieht seine Taxes, seine Steuerbescheinigung aus? Und dann gehst du einfach hin und holst sie dir. Und dann weißt du, was er ungefähr verdient. Da sind die Schweden jetzt sehr locker. Das ist bei uns ja nicht so. Also ich kann jetzt nicht einfach mal zum Amt gehen und fragen, was mein Nachbar so verdient.
Du kannst schon.
Ja, kriege ich halt keine Antwort.
Passiert dann nichts, ja.
Ja, aber genau.
Du kannst doch schon hingehen und sagen, ja, was verdient mein Nachbar?
Ja, da denken die, hey, was ist das für ein komischer Typ? Lachen einen aus. Nee, in Schweden würden die alles stehen und liegen lassen und dir zuerst die Frage beantworten, bevor sie ihre Tagesgeschäfte dann weitermachen.
Schön.
Das ist irgendwie eine andere Mentalität da. Jo, also vielleicht wollen die ja dann sowas Ähnliches auch machen in Deutschland. Nee, glaube ich nicht. Wie gesagt, die wollen irgendwie Geld machen. Und wenn ihr es nicht gut findet, könnt ihr da unterschreiben, ob es was bringt, bezweifle ich jetzt mal. Weiß ich nicht, ob sich die deutschen Sparkassen und Bankenverbände da jetzt weich kochen lassen, sozusagen, durch so ein paar tausend Unterschriften. Ja.
Schwierig, schwierig. Ja. Das ist echt traurig für euch.
Hm. Erzähl mir mehr. Okay, Ingo, was machen wir da jetzt?
Weinen. Nee, unterschreibt. Macht mal vielleicht.
Ach so, ja, okay.
Ja,
unterschreiben.
Also eine Bank hat, zumindest schreibt es hier dieser Heise-Artikel, hat wohl schon angekündigt, seine Minderheitsbeteiligung aufzustocken. Vielleicht.
Damit sie mehr Geld machen, oder
vermutlich
was?
Schon, ich, ja.
Weiß nicht.
Was bedeutet das jetzt? Das ist ein Quatsch.
Nee, um da hinterher dann noch eine Einflussmöglichkeit auf die Schufa zu haben. Aber ich.
Ob ja, reicht. Also, naja.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich würde das Ding jetzt komplett abwickeln, aber.
Tja, vielleicht sollte man das auch einfach verbieten oder so.
Ja, genau. DSGVO verbieten. Sagen, das geht so nicht. Ja.
Das geht auch nicht.
Was auch nicht geht, ist Google Fonts einzubinden, weil das ist auch nicht okay. Nee, darfst du nicht. Also wenn du das machst auf deiner Webseite, verstößt du gegen die DSGVO. Also jeder, der das tut und sie von Google oder von irgendeinem CDN lädt und natürlich nicht fragt die Besucher, ob das okay ist, dann solltet ihr das direkt mal unterlassen, weil kann teuer werden. Bindet keine Google-Fonts ein oder wenn, dann bindet sie lokal ein. Ist ja kein Problem, sie auf seinen eigenen Webspace runterzuladen und von da einzubinden.
Machen wir das? Haben wir Google-Fonts?
Sag mal jetzt was.
Fragen über Fragen, ne?
Ja, Frage über Fragen. Sollten wir gleich mal nachgucken und wenn dann das abstellen. Aber ich meine, wir hosten ja unsere Webseite noch nicht mal selber. Also von dem her ist es ja so. Ja, wir machen das gar nicht. Wenn
schwierig.
Dann macht jemand das anders. Internet.
Das Internet. Wir wissen nicht, was wir tun. Kein Problem für uns.
Es liegt doch alles außerhalb der Jurisdiction.
Das ist halt einfach nicht so, wie Jurisdiction funktioniert. Das ist halt irgendwie, wo der Admin zu Hause ist.
Ja.
Gut an Brandenburg, das ist halt irgendwo im Nirgendwo. Das ist schon. Da kann man dich nicht belangen, Ingo, glaube ich.
Nee.
Da bist du fein raus. Und ich bin eh Ausländer, von dem her. Problem solved. Das ist nur Makefu. Genau. Tja, Makefu, dich hat's wohl.
Also wir binden auf jeden Fall jQuery und Bootstrap binden wir ein.
Ja, aber von Cloudflare. Und ich weiß nicht, ob das okay ist oder nicht. Aber ich glaube, Google Fonts haben wir tatsächlich nicht direkt drin.
Wir
binden auch
Bullet.
Zeug von GitHub ein. Ja, und dann halt Dinge, also ja, wir haben ein Cloudflare davor. Das ist halt ein Ding, das wir tun für Static Content. Weiß ich nicht, ob das okay ist oder nicht, es sind keine Google Fonts.
Genau, das hat das Landgericht nicht entschieden, es geht nur um Google Fonts. Also ihr solltet auf jeden Fall gucken, Google Fonts, wenn ihr sie dann von Google ladet und sie eben nicht lokal habt, dann guckt mal, ob das eventuell euch betreffen könnte.
Ist, weiß ich nicht, je nachdem, wie man es macht und wie viele Fonts und so, kann es auch schneller sein, wenn man sich selber ausliefert.
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen Unart, ne? Alles Mögliche einzubinden von irgendwelchen anderen Servern.
Aber es ist halt convenient, das halt
ja,
schon.
Ja.
Es ist natürlich, also ich verstehe schon, warum man das macht. Ich habe gerade mal geschaut, mein Blog macht das zum Beispiel auch. Offensichtlich.
Aha.
Ja, call the cops. Ja. Aber das ist ja nur für Deutschland, ne?
Ja.
Ist aber echt schade. Das, tja. Nee, aber also, ja. Ja. Ist halt schon auch eine Unart. Das ist schon auch uncool.
Gut, nicht nur Google Fonts einbinden ist blöd, auch irgendwelche Pop-Up-Banner sind auch blöd.
Yep.
Rechtswidrig.
Also, genau, Gerechtigkeit für
rechts.
Entschuldigung. Recht für uns.
Reißt euch zusammen.
Rechts euch zusammen.
Ingo.
Also.
Ja, also.
Es gibt
die GDPR.
Diese GDPR, genau. Die
DSGVO.
Auf Deutsch. DSGVO. Mhm.
Ja.
Und das sagt ja, du musst den Leuten sagen, wenn du
Scheiße,
wenn sie nicht getrackt werden wollen, muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie nicht getrackt werden.
Genau.
Es gab bis jetzt, und wahrscheinlich noch ein bisschen, aber bis jetzt diese ominösen Cookie-Banner oder Cookie-Pop-Ups, die sagen so, oh ja, du musst okay drücken.
Mhm.
Es gab jetzt ein, wo kommt es genau her? Ein Rechtsbeschluss, dass diese Cookie-Banner rechtswidrig sind. Und das ist deswegen, muss sich jetzt irgendwas ändern.
Hä? was soll ich jetzt denn stattdessen machen?
Nicht
also
so ein Quatsch.
Gut, meine Leute nicht tracken, okay? Wenn ich aber meine Leute tracken will, was mache ich dann?
Dann darfst du nicht.
Darfst du nicht?
Das ist wie, ja, jetzt kann ich gar nicht mehr zu schnell fahren, weil das ist ja verboten. Was soll ich denn jetzt machen?
So. In Deutschland kannst du mit 417 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn fahren.
Gut. Wenn der frei ist, dann gibt es halt Freigas.
Sogar in Brandenburg. Ja,
ja gut, das ist ja auch niemand. Also da hast du ja wirklich keine Chance, um gegen zu fahren. Außer gegen Baum.
Ja,
da kannst du nur
da holt man sich mal seinen Bugatti raus und dann fährt man einfach mal auf 417 Kilometer pro Stunde. Weil geht.
Jedenfalls quasi diese Cookie-Banner sind verboten und jetzt müssen sie sich was Neues überlegen, wie sie dich dazu bringen, getrackt zu werden.
die heißen dann nicht mehr Cookie-Banner, sondern Banner-Banner. Pop-ups.
Diese ja, JavaScript-Alert-Dinger.
Ja, genau. Alert,
wir klicken so
Sie hier.
Alert. Please say yes or okay.
Genau.
Genau, ich weiß noch nicht genau.
Ja, nein, abbrechen.
Es gibt das TCF-Consent-System. Und das ist quasi eine, so wie ich es verstanden habe, eine Implementierung. Transparency and Consent Framework.
Aber das muss doch dann auch irgendwas anzeigen. Also, das muss doch dann auch irgendwas anzeigen, oder nicht?
Ja, es soll einfach, die sollen mich aber nicht mehr tracken. Ich will nicht getrackt werden. Ich finde, es sollte einfach illegal gemacht werden, dass ich überhaupt im Internet getrackt werde.
Genau.
Tja.
Das ist ein Quatsch.
Ja. Also, bis zum gewissen Punkt gibt es halt einen Technical Reason.
Ja klar, aber das ist dann, Tracking ist ja schon relativ klar, was damit gemeint ist. Nämlich überall da, wo du immer OK drücken musst. Und das will ich jetzt nicht. Ich will einfach nicht getrackt werden.
Hm? Plus ja, eins. Wenn du like. Eingeloggt bist, weil du da irgendwas kaufen willst, dann muss man dich auch mal zumindest über diese Webseite tracken.
Ja, also du musst halt irgendwie eine Definition finden, die...
Ja, aber die gibt es ja schon. Wenn ich quasi was einkaufen will, dann besteht ja quasi der Need, dass meine Daten dort abgelegt werden und so. Das ist ja jetzt schon so. Ist ja jetzt nichts Neues. Mhm. Sondern es geht ja tatsächlich darum, dass du online dein Verhalten getrackt wird und dann gegebenenfalls halt auch an andere Parteien weitergegeben wird.
Ja, und dass halt, ja, das länger aufbewahrt wird als irgendwie technisch notwendig und so. So Kram. Das ist natürlich schon.
Genau, oder dass klar ist, was mit den Daten passiert. Hm. Dass die, Daten auch
gelöscht werden. Ja, sobald du irgendwie Auswertungszeug machst, ist halt immer so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall, ich werde einfach nicht getrackt werden online. Fertig.
Jo. Ja, finde ich richtig. Mal gucken, was das jetzt bedeutet.
Was da jetzt passiert. Ob das überhaupt irgendwas irgendwo.
Ja, wird es wahrscheinlich genauso wie Google Fonts. Jeder wird es jetzt runterschmeißen, nicht. Gucken, was da passiert. Ja. Aber schön, dass sich immer noch Leute darum kümmern, dass das sich Gerichte auch damit beschäftigen. Hätte ja auch sein können, dass es irgendwie alle finden GDPR doof oder DSGVO doof. Niemand versucht, sie mehr durchzusetzen und alles verwischt, verwässert. Und nee, gibt es aber doch ein paar heiße Kandidaten, die immer dafür da sind und versuchen, das auch durchzusetzen. Also das ist schon mal ein Pluspunkt. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was das dann... Gut, wir brauchen keinen Consent-Banner, weil wir wollen unsere Leute nicht tracken. Ich habe auch aufgehört, irgendwie mir die Log-Files irgendwie anzugucken oder die irgendwie auszuwerten. Wir wissen nicht, wer unsere Hörer sind und das ist auch okay.
Wenn ihr unsere Hörer seid, seid ihr selber schuld.
Dann finden wir euch total gut, weil ich hoffe auch, ihr findet uns gut, weil sonst würdet ihr uns ja nicht hören. Und von dem her sind wir alle
vielleicht
glücklich.
Vielleicht wollen auch die Leute nur über uns hassen.
Das ist auch okay, aber dann sollen sie das, also...
Ja, ist okay.
Who cares?
Ja, sonst halt nicht sagen.
Sonst halt einfach nicht sagen.
Maul halten.
Sie können uns gerne hassen, aber sollen sie Maul halten.
Okay.
Ja, aber es ist doch fair, oder? Also find ich meine, könnt uns so viel hassen, wie ihr wollt, aber ihr müsst einfach Maul halten, dann finden wir das auch okay. Dann unterstützen wir euch auch voll. ihr müsst uns das einfach nicht sagen, aber privat könnt ihr so viel rumhassen, wie ihr wollt.
Ja.
Ja,
korrekt.
Gut,
Problem gelöst. Kann man auch Sicherheitslücken?
Was?
Ja, oder?
Ja, kann also
Sicherheitslücken wieso? Hassen.
Nee,
ach Quatsch. Blöd. Sicherheitslücken sind neutral.
Ach so,
ich würde es Opportunities nennen.
Sicherheitsopportunities.
Sicherheitsopportunities.
ja. Gut.
Ja, wolltest du noch was dazu erzählen oder willst du einfach nur Sicherheitslücken?
Was war es denn überhaupt? Ich habe gar nicht aufgepasst, was ehrlich gesagt.
Ich habe keine Ahnung.
Es geht um die Polkit-Lücke.
Ach so, Polkit.
Was ist denn wohl passiert in den letzten Wochen?
Okay, also ihr wisst bestimmt noch, vor ein, zwei Jahren gab es quasi diese Schwachstelle in Sudo, dass du super easy Root bekommen konntest mittels Sudo. Jetzt gibt es das gleiche in Polkit, beziehungsweise dem PKExec-Tool, was du nutzen kannst als Angreifer. Und wenn du auf dem Host eine quasi schon drauf bist, Root zu erhalten. Und das funktioniert über eine Schwachstelle, in der, wie fasse ich schnell zusammen, quasi wie man das Tool aufruft, mit welchen Umgebungsvariablen und mit welchen, quasi wie es selber aufgerufen wird. Und ist sehr einfach auszunutzen. Also das, glaube ich, kann man dazu sagen, ist quasi 100%, muss man keine Magie machen, ist quasi eingebaut, so, es funktioniert so wie, wie implementiert. Und relativ schwerwiegendes Problem, wo man auf jeden Fall, wenn man so Server hat und anderen Leuten vielleicht noch Zugriff auf diese Server gegeben hat, schon schauen sollte, dass man dort eine Mitigation startet. Besonders, wenn man PKExec als Tool nicht verwendet, dann sollte man da schon was tun. Und ansonsten halt updaten.
Gibt's Updaten? Genau, updaten, die Updates sind draußen. Ansonsten kann man auch das SUID-Bit von PKExec entfernen.
Genau.
Als Mitigation.
Auch noch. Genau, die Möglichkeiten hat man da. Aber das Problem ist quasi, die Schwachstelle ist seit wie vielen Jahren? 8 oder 10 oder irgendwie seit 2009 ist quasi diese Schwachstelle in PKExec drin. Das heißt quasi, du hast wieder irgendwelche Server, die seit 2008 PKExec als Tool mit drin haben, und diese ganzen Systeme kannst du alle pwnen. Und wenn die schon so alt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass die nicht mehr geupdatet werden. Ja, es ist schon was Schlimmeres, aber halt von der Schlimmigkeit nicht auf Level Log4j, weil es halt ein lokaler Angriff ist und kein Remote-Angriff.
Ja, ja, also muss schon einen Account haben. Also
genau, du musst schon irgendwie auf dem System mit drauf sein.
Aber es ist halt irgendwie, wenn du auf dem System wenn du drauf bist, dann hat es dich halt.
Bist du root. Zack.
Mhm, ja. Genau.
Fertig. Okay, also updated oder versucht es zu mitigieren. Genau, kümmert euch auf jeden Fall um eure Server, weil sonst sind sie gepwned. Dann, irgendjemand findet Gmail geil und es sieht jetzt demnächst neu aus.
Geil ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber es sieht bald neu aus.
Okay. Und, ja. Warum?
Weiß ich nicht.
Ich dachte, es war schon so geil wie geschnitten Brot. Das Beste ist ein Brot. Nein?
Nee, ist okay. Es funktioniert, aber ich muss das halt auf Arbeit nutzen und darum finde ich das gut, wenn es besser, wenn es nachher besser aussieht. Aber ich habe das, ich habe immer noch das alte Interface. Aber ich finde, das neue sieht besser aus.
Darum, okay, was hat will. Es besser, neuer?
Nee, es sind einfach neuer aus. Bisschen aufgeräumter und so.
Gut, neue Farben.
Bisschen andere Farben, bisschen runder. Sieht ein bisschen moderner aus, aber sonst, ja. Ja. Finde ich gut.
Okay, du findest es gut, du willst es haben.
Ja, also
ich benutze kein Google Mail, deswegen keine Ahnung.
Das ist natürlich schön für dich.
Kann ich nichts zu sagen, ob das jetzt besser oder schlechter ist.
Also, ob es wirklich besser ist, kann ich dir dann auch erst sagen, wenn ich es habe, aber es sieht zumindest besser aus.
Okay. Kann man das sehen, ob man es hat? Wie geht das?
Ja, du kannst auf einen Blogpost klicken und dann siehst du da zwei Screenshots. Der erste ist so, wie es neu aussieht. Und dann scrollst du ein bisschen runter. Der zweite ist so, wie es vorher oder jetzt aussieht. Und wenn es so wie, ja.
Okay.
Ja. Und wenn es so aussieht, dann hast du es noch nicht. Und wenn es neu aussieht, dann hast du es.
Okay, alles klar. Erst losgehen nächste Woche.
Nee, so diese sieht Woche. Das bei mir gerade noch nicht aus. Ich muss ja gerade meine Hetzner-E-Mail durchschauen und das sah aber noch nicht so aus.
Ja, dann wird's, genau.
Also ab dieser Woche soll es ausgerollt werden. Ab
ja, das jetzt. Ist immer
also so. Also vielleicht habt ihr es schon. Ja, ja. Vielleicht kommt es auch die nächsten Tage erst.
Das ist immer so, das geht immer, also weißt du immer nicht so genau, wie diese Features kommen und so.
Dann irgendwas mit GitHub.
Ha, hier GitHub. GitHub macht die guten Features. Und zwar kannst du jetzt eben Pull-Request direkt den Branch rebasen. Dinge, die man halt haben will. Weil sonst musst du das immer von, ja, musst du es irgendwie auschecken, rebasen. pushen und eigentlich willst du das da einfach irgendwie klicken und das kannst du jetzt tun.
Sehr schön.
Klick, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du irgendwie dann Konflikte hast und so. Dann musst du es vermutlich immer noch von Hand machen, aber so für die meisten Use Cases kannst du das halt von kannst du das machen. Und dann gibt es natürlich noch diese Leute, die sagen, ja, sie wollen nicht rebasen, sondern sie wollen merchen. Das ist natürlich auch noch legit. Die brauchen das auch nicht.
Ja, dann sieht man es verständlich, merged, aber
ja, zumindest
weiß man, was passiert ist.
Ja, keine Ahnung. Ich bin mehr so Feature Branches rebasen und dann merchen, aber jeder, wie er lustig ist.
Git ist da so toll. Es kann so viele Sachen.
Ja.
Und es gibt so viele Workflows und viele Leute verstehen es einfach nicht.
Ja.
Aber es ist auch schön, dass Google jetzt verschiedene Wege anbietet. Das finde ich.
GitHub.
GitHub, was habe ich gesagt?
Google.
Google.
Aber Google macht bestimmt auch Git.
Dass Microsoft so schöne Sachen anbietet.
Das Microsoft des Googles.
Was? Ja, genau. Also das Git-Dings, Git-Bla.
Dieses so Centralized, also die haben ja Git gemacht, um decentralized zu sein und dann haben sie es wieder zentralisiert mit GitHub. Voll praktisch.
So praktisch.
Ja, so kannst du ja immer noch zu Code.
Ja, kannst du schon, aber wer macht das?
GitLab gehen. Na doch, ja, es gibt einige, die zu GitLab gegangen sind.
Ja, aber
und tatsächlich so viele GitLabs, wie es selber gehostet gibt, also.
Ja, stimmt schon. Gerade so, ja.
Also ich alleine so betreibe irgendwie, keine Ahnung,
aber
6 GitLabs.
Ingo betreibt ja, einfach eine große Instanz statt.
Nee. Viele kleine.
Viele Scheißinstanzen.
Ja, aber da muss man alle doch maintainen, das ist auch
genau. Tja. Gar nicht mal so praktisch. Aber ja. Das sind genau diese Boxen, alleine, wo du dann Polkit-Exploits benutzen kannst.
Nee.
Mhm. Ja, Git.
Ist Polkit ist da nicht drauf.
Das denkst du jetzt noch. Gut, kommen wir zu weiteren tollen Dingen, die man mit GitHub machen kann. Und zwar gibt es da ja dieses Sponsoring.
Ja.
Ja. Kannst du Geld einwerfen für Open Source Software? Was irgendwie schon ganz cool ist. Und was schon irgendwie so ein Problem löst. Und da gibt es jetzt, und da gibt es jetzt zum Beispiel, du kannst halt irgendwie so Sponsorware machen, wo du halt ein Projekt hast, was zum Beispiel nur für Sponsoren zugänglich ist, ein extra Discussion-Feed nur für Sponsoren, du kannst so Early Access-Dinge tun, nur für Sponsoren. Und was ich da super interessant fand, was ein Feature war, was ich echt, immer ein bisschen überall bei all diesen Micropayment-Dingen vermisst habe, ist dieses One-Time-Donation-Dingsy. Das geht jetzt wohl, habe ich zumindest hier in so einem Screenshot gesehen. Du kannst halt so ein Custom-Sponsorship-Amount machen und da kannst du halt irgendwie enable One-Time-Custom-Amount und kannst sagen, ja, ich werfe hier einmal, weiß ich nicht, 50 Euro ein oder so. Anstelle, dass dieses Subscription Monthly, also ich sehe, wie das sustainable ist für Leute, aber ich will halt irgendwie nicht noch eine Subscription.
Ja, ich mag keine Subscriptions einfach.
Genau, ich hasse halt einfach, Subscriptions sind halt einfach echte Pain, weil ich will mich da nicht drum kümmern müssen. Und es ist mir halt egal, wenn ich irgendwie eine Software cool finde, dann werfe ich da auch gerne mal Geld ein, aber ich möchte nicht eine Subscription abschließen.
Ja, genau. Also das sehe ich genauso. Es ist halt auch so, man denkt so, guckt irgendwie einmal nach rechts und einmal nach links, oh, fuck, schon wieder ein Jahr vorbei.
Genau.
Und das ist mit all diesen Subscriptions so.
Ja.
Ich mag einfach keine Subscriptions.
Genau, und darum ist, finde ich, sehr cool, dass man hier jetzt One-Time, wohl One-Time-Donations machen kann. Muss ich dann mal auch ausprobieren, wie gut das funktioniert.
Also es wird jetzt quasi wie heißt dieses andere Ding, wo wir auch sind? Dieses, Sponsor, wo man auch so Sponsor-Nachrichten und sowas schicken kann.
Ah, Patreon.
Patreon, genau.
Aber Patreon ist wöchentlich oder monatlich, wo du
Patreon ist halt so auch von der Idee her halt.
Genau, aber Patreon ist zum Beispiel, ich glaube, da kannst du halt auch nicht so eine One-Time-Donation machen, was ich halt auch doof finde. Du kannst halt nicht irgendwie Creatern sagen, so, ich werfe dir einmal Geld in den Hut, sondern es ist halt auch wieder so Monthly Subscription.
Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch geht, aber ja, meistens also, machst du es monatlich, dass du denen da Geld reinschmeißt.
Ja,
also,
ja, genau.
Das vielleicht geht ja auch einmalig, weiß ich gar nicht.
One time.
Aber für einmalig, ich meine, da kannst du halt Geld auch auf ein Konto überweisen. Oder
ja, also Google sagt nein.
Google sagt nein.
Patreon only offers recurring memberships and one-time donations are not available.
Okay.
Aber ja, also klar, für einmal kannst du irgendwie, also ich meine mit, wenn man in EU ist, kann man dieses SEPA?
Ja.
Zeug benutzen. Ja. Was ganz gut ist, wenn halt jemand eine Kontonummer veröffentlicht hat.
Ja, kostet auch kein Geld, während alle anderen Plattformen meistens
genau
ein bisschen Geld abziehen.
Außer du bist halt nicht, und dann ist halt super ekelhaft, also SEPA kostet nur so lange Geld, wie es halt von SEPA zu SEPA ist.
Mhm.
Und hier in der Schweiz, wir machen zwar eigentlich auch SEPA, grundsätzlich,
ihr macht's
aber ja.
Ja, mhm. Da, selber schuld.
Die können dich halt über den Tisch ziehen und sagen so, ja, müssen wir hin und her konvertieren, kostet 10 Euro. Und du denkst so, hä?
Ja.
Ja. Genau.
Schon ganz schön dreist, ey.
Genau. Für irgendwie, ja.
Kriegst du einen Schufa-Eintrag dafür?
Nee.
Doch. Wer weiß. Vielleicht haben die auch einen Schufa-Eintrag für dich.
Vielleicht.
Ja. Also heute haben wir leider keinen Schufa-Eintrag für dich.
So sad.
Aber man kann die Schufa mal wieder fragen, was sie dann eigentlich über einen gespeichert hat. Man kann einmal im Jahr kann man diese kostenlose Schufa-Auskunft machen. Man muss bloß auch da aufpassen, dass man irgendwie bei der Schufa nicht aus Versehen dieses monatliches Abo klickt. Die sind nämlich auch Säcke.
Diese Säcke, ey. Ist unglaublich.
Alles schlimm. Alles schlimm.
Das ist nicht in Ordnung.
Tja.
Gut.
Gut. Dann gute News. Mehr gute News, Slackware 15 ist da.
Ja, ja, eine der allerersten Linux-Distributionen hat sich mal wieder ein bisschen erneuert, ne?
Mhm.
Ja.
Ja.
Pipewire, glaube ich, ist jetzt drin. Und was habe ich noch gelesen? Also, war so rund erneuert. Mhm. Wayland.
Ja, einmal wirklich alles neu. So.
Alles einmal neu.
Ich weiß nicht, wer heute noch groß Slackware benutzt, also ich kenne genau niemanden, aber...
Nee, aber es ist gut, dass es den Dinosaurier noch gibt und dass sie nicht verpasst haben, sich auch mal zu erneuern. Finden wir gut. Ich habe Slackware tatsächlich auch nicht verwendet, also doch vor 15 Jahren mal
ja,
kurz
damals,
angeguckt,
ja,
aber seitdem leider auch nicht wieder. Ja. Aber wenn man jung, dynamisch und mal was anderes ausprobieren will, ist Slackware vielleicht auch ganz interessant. Jedenfalls gehen sie mit der Zeit. Finden wir gut. So, dann, jetzt muss ich mal wieder zum Pad zurückfinden, weil es kommt eine neue Kategorie, ne? Kategorie,
korrekt.
Kategorie. Themen haben wir nicht, aber dann kommen wir zum Mimimi der Woche. Dabei haben wir doch heute schon geheult.
Ja, ja, aber ich noch nicht. Nee,
so,
habt ihr über eure Hetzner-Server geheult? Hab ich nicht.
Ja. Ja.
Ich habe keinen Server bei Hetzner, darum muss ich da nicht rumheulen. Hm. Aber.
Aber.
Ich benutze hier, also mein, ja, Internetprovider war irgendwie weg, hat irgendwie Modem neu gestartet, hat irgendwie Router neu gestartet und dann ist irgendwie mein Tunnel hat nicht mehr funktioniert und so. War alles irgendwie ein bisschen komisch. Dann habe ich irgendwie ein bisschen debuggt, hat sich rausgestellt hier, ich benutze Dynamic DNS, weil ich habe da leider keine statische IP auf diesem Ding. Da hat eine neue IP bekommen und konnte die halt nicht updaten. Ja. Dann konnte ich mich da halt irgendwie nicht hinconnecten und dann hat er keinen Tunnel aufmachen können, weil falsche IP. Stellt sich raus, also ich benutze für Dynamic DNS, benutze ich hier direkt mein Domain-Hoster. die I Want My Name heißen und die eigentlich ganz cool sind.
I Want My Name.
I Want My Name. Genau. Genau so heißen die. Und ich find, die machen das eigentlich ganz gut. Ich bin recht zufrieden immer noch, weil es irgendwie ziemlich einfach und ja. Es macht irgendwie nicht viel Scheiß und die haben halt so eine ziemlich einfache API, wo du halt irgendwie zum Beispiel mit Curl und dann brauchst du irgendwie Username, Passwort und dann kannst du irgendwie einen Record setzen und irgendwie löschen und updaten und so. Das ist alles irgendwie ziemlich straightforward und es hat auch ziemlich gut funktioniert so die letzten, weiß ich nicht, 2-3 Jahre, wo ich das jetzt schon benutze. Aber hat sich irgendwie rausgestellt, ist irgendwas kaputt gegangen. Ich glaube, die sind hinterm Cloudflare. Auf jeden Fall habe ich irgendwie so einen Error-Code bekommen. Und wenn man den halt googelt, ist irgendwie Cloudflare. Da habe ich natürlich, wie ich das so gerne mache, auf Twitter rumgeheult. Und hat sich rausgestellt, irgendwie einer dieser Leute, die da arbeiten, hat es gesehen und hat sich das angeschaut. Und der hat es tatsächlich
hat gefixt. Hat dich dann ausgelacht,
was nee, nee, das ist voll gut. Der hat es tatsächlich einfach gefixt.
Oh mein Gott, das ist so nice.
Das ist einfach so gut. Einfach, also...
Yeah.
Ich musste ein bisschen rumholen, weil es war schon ein bisschen mühsam irgendwie mit, ich musste dann irgendwie mit TeamViewer irgendwie mich da einloggen, weil ich konnte da nicht gerade hin und dann musste ich irgendwie da Leute fragen, ob sie mir einen Laptop hinstellen und dann via TeamViewer irgendwie rausfinden, debuggen, was überhaupt das Problem ist und so. Und dann habe ich halt irgendwie rumgeheult auf Twitter und dann kam er so und sagte so, ah, schau ich mir an, ah ja, hab ich gefixt. So, nice. Und jetzt funktioniert es auch wieder. Ja.
Was lernen wir daraus? Rumheulen auf Twitter hilft manchmal.
Genau. Nee,
hilft auf jeden Fall, das ist die Aussage.
Funktioniert erstaunlich gut, wenn man da genug Details reinpackt, dass Leute das auch fixen können. Manchmal kommen wir auch dann gleich noch dazu, wo es nicht funktioniert. Das ist mehr ein Pick als ein Mimimi, aber es ist auch ein Mimimi, weil anscheinend bin ich jetzt the FreeBSD-Guy.
Yep.
Kommen halt irgendwie dann Leute zu mir und sagen so, ja, irgendwie, keine Ahnung, Wayland funktioniert nicht auf FreeBSD, wo ich dann auch sagen muss, so,
Ja, zack.
Ja, alle meine Server haben wieso kein Wayland, weil ich brauche da eine SSH-Shell drauf und that's it. Ja, aber ich habe dann das mal ein bisschen geforwardet und geschaut und das ist irgendwie so ein Kickoff ist so ein Wayland-Replacement für D-Menu, glaube ich.
What?
Genau. Mhm. D-Menu ist dieses Dingsy, was du auf i3 haben willst, um deine Programme und so aufzumachen.
Ah, okay. Mhm.
Genau, und so irgendwie, ja. Ich glaube, das ist so der Haupt-Use-Case. Und das ist halt aber alles noch X11 und wie wir wissen, wollen wir eigentlich alles Wayland haben. Weil
Way.
Genau. Way. Genau darum. Nur genau darum. Das ist der einzige Grund.
Grund genug, oder?
Genau. Ja. Und es ist irgendwie in, ich glaube, Rust geschrieben und so. Darum muss es gut sein.
Auf jeden Fall.
Ist nicht dem Menü. Ich meinte Hoffi. Aber ja, same. Leute, die wissen, von was ich spreche, und für die anderen ist es vermutlich einfach egal, weil ihr habt halt irgendwie Gnome oder KDE und müsst euch halt einfach nicht drum kümmern.
Kicker, keine Ahnung.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall habe ich das jetzt auf meine Liste gepackt und der hat das irgendwie auf jeden Fall irgendwie auch für FreeBSD jetzt wohl gefixt, dass das mit FreeBSD und Wayland irgendwie funktioniert. Das ist doch, finde ich gut, dass Leute da Zeit investieren und schauen, dass Software auch auf FreeBSD funktioniert. Leute, die sich nicht dafür interessieren und wo rumheulen auf Twitter auch einfach absolut nicht funktioniert hat, ist hier für Dennis Musk.
Ja.
Das ist einfach kaputt.
Hast du die Mailingliste gefunden? Bist du hingekommen?
Ich habe die Mailingliste gefunden. Ich habe da hingepostet und nobody gives a fuck.
Ja, ist so.
Das ist einfach so, du postest da hin und dann heulst auf Twitter rum und es passiert einfach absolut genau gar nichts. Und ich habe mir so Mühe gegeben, irgendwie das Problem zu beschreiben und ja, das weiß und ich du? Auch nichts.
Immer noch nicht. Hat sich nichts geändert.
Nee, ist halt kaputt. Also, okay. Das, ja, was ich jetzt halt dann irgendwann vielleicht mal tue, ist dann mal irgendwie wenn ich dann Zeit habe, weil ich habe eigentlich keine Zeit, mich darum zu kümmern. Das ist halt ein bisschen mein Problem. Ich müsste mich dann halt mal irgendwie ja, ich müsste mir halt mal von, ja, DNS Mask from Source bauen und mal den neuesten Stand von Git holen und schauen, ob das Problem da immer noch ist. Wovon ich jetzt ausgehen würde, weil ich habe halt nichts gesehen, wo sie irgendwas in diese Richtung gefixt haben, aber das weiß man halt auch nicht so genau. Also schaust dir halt Commits an und ja, wenn du dich in der Codebase nicht wirklich auskennst, ist es halt auch immer schwierig zu sagen, ob das genau dein Problem löst oder nicht, weil ich weiß auch nicht ganz genau, was mein Problem, also was genau kaputt ist, weil sonst wäre es ja auch einfacher. Aber so von Messages her würde ich sagen, wird es halt auch auf da nicht funktionieren und dann muss man das ausprobieren, dann muss man halt genau sehen, was das Problem ist. Und dann kann man vielleicht nochmal einen Post machen oder das selber fixen. Oder das, ach. Kann es nicht einfach irgendjemand, ach, please. Ich habe hier verlinkt, irgendjemand soll das bitte fixen.
Bitte, Internet,
kann
hilf.
Doch nicht sein.
Tja.
Ja.
Vielleicht erhört ja jemand dein Flehen.
Ja, es macht mich echt traurig. I'm so sad.
Hast du auch auf Twitter geschrieben?
Ja, natürlich. Natürlich
habe ich geholfen. Auch,
ja, offensichtlich sind die DNS Mask-Leute nicht auf Twitter oder so.
Das ist ja doof.
Oder es interessiert sie halt nicht. Das ja. halt.
Ach, wieder irgend so ein Mensch da aus der komischen neutralen Schweiz, der über unser tolles DNS Mask rumheult, den ignorieren wir jetzt.
Nee, DNS Mask ist ja wirklich toll, aber es ist halt. Es ist halt, ja, es ist halt ein Feature. Ah, ja.
Du machst komische Sachen damit. Es liegt an dir.
Ich bin nicht der Einzige, der das macht, lustigerweise. Also, es ist schon so ein.
Okay,
du kommen,
der andere im Internet, der
kommen,
das auch.
Nee, das ist schon so ein Common Hack. Das findest du schon, wenn du. Also, das ist nicht so ein.
Jetzt findest immer das, was der Leadname geschrieben
nee,
hat.
Nee, es gibt.
Oh ja, das habe ich auch zum Problem. Oh, das bin ich.
Ja. Gut. Nee. Also.
Erzähl mir mehr.
Nein.
Auch okay, auch okay.
Es gibt Leute im Internet, die das tun. Ich habe mir das ja auch nicht selber ausgedacht, dass das funktioniert. Aber fairerweise, eigentlich kann man auch bei Netflix rumheulen, weil die sind eigentlich das Problem, weil die halt sagen so, ja, aber deine Hurricane Electric IPv6-Adresse sieht aber gar nicht wie eine V6-Adresse aus. Oder
ja,
sieht aus wie ein sieht aus wie ein VPN, was stimmt, aber es also, ist mir halt egal. Oder ich könnte rumholen, dass Leute Netflix benutzen, was auch irgendwie wie so, da werden wir wieder bei piratisieren, weil dann hast du das Problem nicht.
Dann heul doch bei Netflix rum, du piratisierst sonst, wenn sie das nicht fixen.
Ja, ich weiß nicht, also sie können das halt nicht fixen, sie könnten das einfach erlauben und dann müssten sie aber ihr Geoblocking, ja, wäre halt schwierig für ihr Geoblocking. Oder, was war die, ich hatte noch eine Möglichkeit, was man tun, wo man rumheulen könnte. Ah, genau, bei meinem Provider natürlich, dass die immer noch, dass ich halt immer noch einen Tunnel für IPv6 machen muss, weil die einfach kein Native V6 haben.
Wie jetzt? Was seid ihr denn da in der Schweiz? Also ihr habt schon das Internet, aber kein richtiges, oder was?
Ja, so hier auf meinem Gigabit-Glas-Dingsi, da kommt natürlich auch einfach V6, so wie sich das gehört. Aber ich betreue halt auch noch andere Dinge. Und darum, da gibt es halt Leute, die Netflix schauen, Problem 1. Und Problem 2 ist halt, da gibt es halt leider kein Glas, sondern nur so.
Ja, dann tunnelst doch zu deinem Glasanschluss und von da dann ins richtige Internet.
Ja, das könnte ich eigentlich. Ja, aber das ist halt so aus. Dann hast du halt nochmal einen Failure Point mehr.
Ja.
Wenn das ganze Zeug via Tunnel routest. Weil wenn dann irgendwie entweder Tunnel kaputt oder hier Uplink kaputt, dann ja. Es macht halt das ganze Setup einfach unnötig kompliziert. Das will ich nicht. Das hat einfach mehr Zeug, was kaputt gehen kann. Und alles geht immer kaputt. Gut. So viel zu meinen Mimimis.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zum Laserfu.
Yes. Und ich
hast auch wieder.
Ich habe Ich habe super viel gelesen. Und mit gelesen meine ich, ich habe YouTube-Videos
geschaut. YouTube-Videos geguckt.
Okay, nice.
Ja.
Bin auf deiner Seite.
Also, wenn Lesen nicht so euers ist,
ja,
dann
hört jetzt gut zu.
Kann ich euch hier, ich habe ganz viel, ja, Dinge nicht gelesen. Und zwar, es gibt, ist einerseits die Keynote von der CPP Now 2021, Solid Revisited, was ein sehr guter Talk ist über, ja, CPP und Solid. Dieses, dieses Solid halt.
Was?
Ja, ja. Hier, ich vergesse natürlich, weil es halt einfach egal ist, so ein, ja, sind so Design Principles. Genau, also das S ist irgendwie dieses Single Responsibility Principle, O ist dieses Open-Close Principle, L ist dieses Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle und Dependency Inversion Principle. Und das ist halt irgendwie solid und das hat irgendwie dieser
und das Onkel, ist gut, das will man haben, oder?
Ja, es ist irgendwie dieses Onkel Bob-Ding, es gibt ein Buch dazu, oder?
Okay.
Es gibt so,
aber das, du hast das YouTube-Video gelesen, weil das
Buch dazu. Nee, es gibt halt so das Buch dazu und so.
Okay.
Und ja, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie so ein objektorientiertes Ding und genau, da gibt es halt jetzt so eine Keynote dazu und ja, muss nicht unbedingt Solid machen, ist auch so ein bisschen das TLDR. Aber die Keynote ist auch, also der Speaker ist ziemlich gut. Und auch wenn man irgendwie kein C++ macht, also viele dieser Dinge sind halt auch so generisch anwendbar auf jeglichen Code, wie du deinen Code halt strukturieren willst. Also viele der Dinge kannst du halt auf OOP-Sprachen applizieren, weil es geht mehr um, wie du halt Klassen designen möchtest, dass die halt irgendwie reusable sind und so. Und der Speaker ist halt lustig und benutzt gute Memes, also darum plus eins und Like von mir.
Mhm.
Ist aber ziemlich lang, ist irgendwie Stunde 30, Stunde 40. Genau, aber kann man sich anschauen. Und wenn man sich ein bisschen für C++ interessiert, ist es sicher ein Plus. Aber ist jetzt nicht so Hardcore C++, nur C++. Dann auch sehr interessant hier auch CppCon 2021 das C++ 11 and 14 at scale. What have we learned?
Nothing.
It's all awful. Das ist ein Typ von Bloomberg, glaube ich, der halt, die ja ziemlich groß sind, ziemlich viel C++-Kram machen. Und darum haben sie das halt, das Problem, dass sie da Leuten das halt auch beibringen müssen. Und die sind jetzt, unter anderem kommt irgendwie, ich glaube, Ende Jahr, nächstes Jahr kommt ein Buch raus mit den neuen C++-Features, was man halt dazu wissen muss. Und sie haben das, ja, es ist halt recht interessant, wie sie da halt so ein bisschen vorgegangen sind, um also einerseits diese Features anzusehen und dann haben sie halt geratet nach, ja, ob man das Leuten beibringen soll und im Zweifelsfall wann oder eigentlich gar nicht. Also es gibt halt Feature, die sind irgendwie ziemlich unproblematisch, die kannst du einfach Leuten beibringen und die sollen sie einfach benutzen, weil es gibt halt auch nicht viel Potenzial, dass du die falsch benutzen kannst. Aber die halt viel Value bringen und dann gibt's halt Feature, die super kompliziert zu benutzen sind und halt eigentlich nur in ganz wenigen Edge-Cases überhaupt Value bringen, aber dann halt vielleicht schon gut sind, aber halt eben halt irgend so ein Edge-Case erfüllen. Und die wirst du natürlich nicht irgendwie in deinem C++ 11 Beginnerskurs wirst du halt irgendwie nicht auf diese fokussieren, weil ja, du wirst halt auf die fokussieren, die irgendwie viel, viel Value generieren und halt wenig Potenzial haben, falsch benutzt zu werden.
Mhm, verstanden.
Und ja, das ist ganz interessant, wie sie das dann halt klassifiziert haben und dass du halt auch selbst bei den ja, einfachsten Features halt immer noch ja, Potenzial hast, das falsch zu benutzen. Und wenn du das halt irgendwie in einer Organisation wie Bloomberg oder so machst, wo du dann halt ganz viele Leute machst, wirst du auch den einen finden, der das halt irgendwie schafft, das falsch zu benutzen. Auch wenn es ja, super unlikely ist. Immer. Genau, und darum ist halt irgendwie wichtig, beim ja, beim Vermitteln dieser Dinge halt auf genau diese Dinge dann halt einzugehen und den Leuten beizubringen, auf was sie halt schauen müssen, was man da falsch machen kann. Dass sie das halt gesehen haben und dass es dann halt weniger wahrscheinlich wird, ja, dass diese Feature falsch benutzt werden. Genau. Und dann, last but not least, in CppCon Talks ist der Implementing Static Vector, How Hard Could It Be? Der Talk ist eine Stunde, was die Frage beantwortet, wie schwierig es sein kann. Schon so ein bisschen schwierig, ist gar nicht so einfach. Vector versus Static Vector ist so ein Vektor, alloziert halt dynamisch Speicher. Und wenn du
muss
da.
Muss man den dann auch selber aufräumen oder wird der automatisch aufgeräumt auch?
Ja, kommt drauf an, was du mit selber meinst, aber ja, du musst schon, also nee, du musst das Objekt halt, also du musst einen Vektor dekonstruieren und dann die Objekte drin.
Zu kompliziert.
Ja, ja, du bist verantwortlich dafür, dass es
Das ist blöd. Nee, ich will nicht verantwortlich sein, das hatten wir davor schon
das,
irgendwie.
Genau, das ist aber, das ist irgendwie dieses C++, du bist halt irgendwie, ist zwar schnell, aber du bist halt dann auch für alles selber verantwortlich. Genau, und es gibt halt Gründe, gerade so, wenn du zum Beispiel Realtime-Dinge tust, dass du Memory allozieren, also irgendwie ein Malloc aufzurufen, ist halt nicht wirklich Realtime. Kannst du halt nicht machen. Und du willst halt aber trotzdem irgendwie Vektor benutzen und dann gibt es halt irgendwie so ein paar Wege und Static Vector ist halt einer davon und dann wird halt Memory früher alloziert, am Anfang halt einmal. Oder du kannst, ich weiß gar nicht, ob er auch dann Dinge auf dem Stack macht und so. Ja, ist auf jeden Fall interessant, wie sie das implementiert haben. Es war mir persönlich so ein bisschen zu kompliziert, zum Teil. Das ist halt echt irgendwie so weird Metaprogramming. Und dann das in C++, aber ja. Ich meine, Static Vector ist eine gute Sache darum. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, gibt es dann Talk. Dann haben wir ein Lesefu, wo es nicht mehr um C++ geht. Und tatsächlich ihr etwas lesen könnt. Und zwar, wenn ihr CMake benutzt, wann man Dinge quoten sollte und wann nicht.
Immer alles quoten. Dafür gibt es auch einen Namen. Dieses Konstrukt nennt sich Angst-Quotes. Du machst einfach um alles Quotes drum, weil du Angst hast, dass es dann doch noch expanden könnte.
Ja.
Und deswegen, ja.
Ja.
Überall Quotes drum.
Das,
Nicht? Jetzt erzähl, okay, wann muss ich quoten? Nee, war schon richtig, oder?
Ja,
man
ja.
Muss bei CMake um alles rumquoten, weil man hat Angst, dass sich irgendwas expandet.
Ja, ja. Also, closing remarks and references. In most cases, if in doubt, use quotes.
Ja. Ja, okay, aber das ist jetzt auch genau. Keine Aussage, die irgendwie die irgendjemandem hilft.
Also gut.
Das ist ja quasi immer so.
Is a conservative mindset that will mostly steer you away from trouble. Ja. Also genau, aber auf jeden Fall, also der Post geht hier halt, ja, könnt ihr irgendwie nachschauen für euer Ding, also für Listen, für mit Bracket Syntax, für Simple Command Arguments, ob ihr da wann ihr Quotes machen müsst und wann nicht und wann es Sinn macht und so. Könnt ihr euch im Detail anschauen, wenn ihr CMake machen müsst.
Mhm.
Genau.
Okay. Habe ich auch noch was?
Das ist auch was.
Ja. The cost of a byte, genau. Dieses, wie viel. Ja, wie viel CO2 stößt ein Megabyte beziehungsweise ein Byte in die Umwelt aus, wenn du den quasi in deiner App hast? Das ist ja immer so eine Frage, die so im Raum steht und so, man das aber nicht so richtig greifen kann. Glücklicherweise gibt es hier einen Blogpost, der das mal ein bisschen zusammengefasst hat, was quasi ein Megabyte bei einer wenn du quasi so eine Web-App hast, die irgendwie ausgeliefert wird, was das für die Umwelt bedeutet, also quasi wie viel ein Megabyte mehr oder weniger in deiner App wert ist an CO2. Und die Rechnung ist natürlich immer ein bisschen schwierig, grob zusammengefasst, aber sie gibt, glaube ich, einen ganz guten Überblick, was quasi für einen CO2-Ausstoß mit größeren oder kleineren Apps passiert, je nachdem natürlich auch, wie viel die runtergeladen wird und wie viel Updates du machst und wie viele Nutzer du tatsächlich hast.
Mhm.
Genau, hier hat er jetzt als Beispiel die Uber iOS-App genommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky, weil die halt schon sehr viel runtergeladen wird. Genau, aber man hat erstmal irgendwelche Werte, kann man sich da ein bisschen was drunter vorstellen. Ein Megabyte ist, er hat schon ein Gewicht in CO2, aber halt, ich würde jetzt sagen, auch nicht ein unendlich großes Gewicht, ja.
Aha, wenn du viele Megabytes zusammenpackst, ist es dann auch wieder was.
Genau, dann sind es mehrere Megabytes.
Dann können wir so neue Dinge erfinden, wenn man irgendwie so eine gewisse Anzahl hat und dann können wir es irgendwie anders
Gigabyte.
Nennen.
Gigabyte.
Ah, zum Beispiel, oder Terabyte, oder
1000 Megabyte.
Nee, so viel wird es niemals geben. Niemals.
Nee. 512 Kilobyte reicht.
Niemand wird so viele Bytes benutzen.
Okay.
Ja, nice.
Ja, das stimmt. Hier gibt es den, es gibt auch den One-Byte-Report, wenn du wissen willst, wie viel Kilowattstunden ein Byte kostet.
Also quasi ein Fußabdruck für deinen Byte.
Genau, wie viel ein Byte Übertragung im Wi-Fi beziehungsweise auch im Cellular Network kostet. Genau, also speziell jetzt für den Transport. Und dann gibt es natürlich auch noch den Travel, also die Entfernung von dem Content Delivery Netzwerk zu dir. Und das kann man dann quasi alles so zusammenschauen. Und gibt viele Referenzen da drin, kann man das alles nachlesen. Ist ganz nett und kann man gut lesen.
Vielleicht kann einem das ja auch der Bundesservice Telekommunikation sagen, wie viel so ein Byte kostet.
Wenn sie was dazu sagen würden, ja.
Wenn sie es wüssten.
Wenn sie es wüssten.
Aber das war doch, ja, schön. Also.
Genau.
Auch wie das hin und her geschoben wurde. Es ist meine Behörde. Nein, deine Behörde. Es ist meine Behörde. Nee, wir ist nicht unsere Behörde.
Meins, deins sind doch bürgerliche Kategorien.
Korrekt.
Wir haben da mal eine Behörde gefunden. Genau. Mhm.
Ach so, Behörde, ja.
Mhm. Und zwar Bundesservice Telekommunikation. Und
die war billig, die Behörde.
Ja.
Erzähl doch mal weiter.
Vielleicht. Wo fangen wir an? Weiß ich nicht. Schwierig. Ist ein Blogpost.
Ja.
Fangen wir mal damit an, ist ein Blogpost von Lilly Wittmann. Die hatten wir, glaube ich, auch schon. Die macht immer coole Dinge. Sie hat sich so ein Verzeichnis von der Bundesbehörde angeschaut und da hat sie halt so einen alten Eintrag gesehen und da stand halt was von Bundesservice Telekommunikation. Und da war halt nicht viel drüber herauszufinden. Und dann hat sie gedacht, ja, keine Ahnung, ich google da halt mal ein bisschen rum. Ja, und das hat sie dann halt gemacht und ist da auch mal vorbeigegangen und dann waren da halt so auffällige, unauffällige Transporter, die rumstehen und das ist alles so, sah alles so ein bisschen offiziell aus, aber irgendwie alle offiziellen Stellen sagen so, ja, keine Ahnung, sind wir nicht, wissen wir nicht, können wir uns da nicht dazu äußern. Und dann hat sich halt irgendwie IP-Adressen angeschaut und da stehen dann ja normalerweise E-Mail-Adressen und zum Teil auch Telefonnummern von Leuten, die verantwortlich sind, und dann hat sie halt mitten in der Nacht da mal angerufen. Und da nehmen dann halt auch tatsächlich Leute ab. Und die sagen auch nicht so viel, aber man findet halt so ein bisschen Dinge raus. Und da gibt es auch Postfächer und da kann man dann Dinge hinschicken mit Trecker-Nupsis drin zum Beispiel. Und dann kann man halt schauen, wer die abholt, und stellt sich raus, vermutlich halt der Geheimdienst.
Da, da, da.
Ja. Ist, ja, schon ziemlich lustig. Kann man sich mal durchlesen, wie sie da vorgegangen ist und was sie alles ausprobiert hat. Genau. Okay. Und wenig überraschend ist natürlich,
ja. Dass dieses Stalking, von dem die Leute reden, oder?
Ja, ist halt, ja, Geheimnis ist halt nicht sehr geheim. Es ist halt, wenn man genau genug hinschaut, es ist halt ganz viele Metadaten, die man, denen man folgen kann, und dann tada, Geheimdienst.
Tja. Die sind auch nicht so gut im ja. sich verstecken.
Natürlich nicht, aber es ist halt.
Ja. Sehr schön. Gut.
Ja, ist auch gut zum Lesen, also kann ich empfehlen. Liest sich gut.
Dann irgendwas mit Ruby und Rails. What?
Ist nicht von mir.
What? Ach so, genau. Das ist meine. Und zwar, ja. Wie heißt der nochmal?
Rails is not written in Ruby.
Ja.
Sondern so. Was dann in Rust, in Python?
Nee, also das Besondere an Rails ist halt, dass es nicht mehr plain oder Vanilla Ruby ist, ah, sondern okay. dass es quasi ein paar Sachen
Ruby.
Mit.
Es ist halt eine DSL auf Ruby.
Genau, es ist quasi eine DSL, und zusätzlich gibt es ja bei Ruby so Basisklassen, oder wie heißen die? Also keine Ahnung, so eine Klasse. Number und ein String und sowas. Normalerweise will man ja diese Basisklassen so behalten, wie die halt sind, und damit dann normal arbeiten. Und wenn man was anderes machen will, dann macht man eine neue Klasse und sagt, dass diese Klasse irgendwie sagen kann, ob irgendwas eine Telefonnummer ist oder so. Bei Rails ist es aber so, dass diese Basisklassen im großen Stil gemonkey-patched sind. Das heißt, dass die ganz, ganz viele Änderungen drin haben, die in Vanilla Ruby nicht so drin sind. Und das Problem ist quasi, dass wenn du irgendwelche anderen Frameworks benutzt, die auch so Monkey-Patching machen, dann funktionieren die nicht mehr zusammen. Das heißt, du kannst Ruby nicht so als Dependency irgendwie mit reinziehen und dann funktioniert alles normal, sondern es ist quasi ein Ding, für was man sich entscheidet und dann halt auch mit den Sachen leben muss, die damit kommen. Genau, das ist, was der Artikel so beschreibt. Ist ziemlich gut geschrieben und auch veranschaulicht das Problem eigentlich relativ gut. Also finde ich jedenfalls. Und ist nicht so viel zu lesen. Genau, und der beschreibt quasi, wie dieses Monkey-Patching funktioniert, was das für Implikationen hat und warum man das eigentlich nicht mehr machen will. Wenn man quasi moderne Frameworks verwendet oder irgendwelche anderen Libraries, die halt ähnliche Funktionalität bieten.
Gut, dann geht's wieder um Commits.
Das war quasi das.
Ja, schau ich mir an. Klingt gut.
Ja, der ist auch, also wie gesagt, ist gut zu lesen, nicht so mega lang.
Ja, es sieht auch nicht so super lang aus. Und ja, also ich meine, ich glaube, das ist auch, warum ich nie Rails gemacht habe, weil es halt immer so ein bisschen weird war.
genau, das ist das Problem. Es kommt quasi auch ein bisschen aus einer anderen Zeit, ja. Das löst ganz viele Probleme, unbestritten, aber es macht halt auch ganz schön viele Probleme.
Macht halt das. Ja, ist halt, ja, genau. Das, ja, war auch nicht so mein Ansatz, aber es war auch immer, ja, Rails macht ja halt auch echt viel. für dich.
Ja, genau. Es macht wirklich, wirklich viele Sachen für dich. Und das kommt halt aber, das kommt nicht kostenlos,
genau, sondern es kommt halt mit dem Preis.
Es kommt mit dem Preis.
Wie das halt immer so ist. Alles kommt mit dem Preis. Und Leute hassen Conventional Commits. Ich weiß nicht, ob ihr diese, es gibt diese Conventional Commits, conventionalcommits.org.
Was sind Conventional Commits?
A specification for adding human and machine readable meaning to commit messages.
Ach so.
Das ist halt so ein,
yes.
Keine Ahnung, ist so ein,
ich finde das nicht so geil, quasi. Es ist so wie in Dateinamen irgendwelche Meaning rein encoden. Das quasi ist auf dem gleichen Level.
Ja.
Das macht man nicht.
Ja.
Also, finde ich.
Ja, genau. Es ist halt so irgendwie, ja, es gibt dann halt so Regeln und dann schreibst du halt irgendwie vor deinen Commit irgendwie, ob es ein Fix ist, ob es ein Feature ist. Du kannst irgendwie einen Scope angeben, was du halt irgendwie angefasst hast. Und da gibt es irgendwie sonst noch ein paar Regeln und dann kannst du irgendwie das Semantic Versioning dann im Prinzip, glaube ich, auch irgendwie nachher automatisch aus den Commits machen und so. Das ist irgendwie so grob die Idee.
Okay.
Und der Blogpost ist einer Meinung mit dir. Er hasst halt Conventional Commits und erklärt halt auch gut, warum das eigentlich irgendwie gar nicht so gut ist und dass man doch einfach irgendwie diese normalen Commit-Regeln halt irgendwie, ja, Subject Line, Body, irgendwie Subject nicht über diese 50 Character, Body, glaube ich, nicht über diese 72 Imperativ-Mode im Subject verwenden und so. Ja. Ja, das Was und nicht das Wie und Wo erklären und so.
Mhm. Ja, also das Problem ist, du kannst quasi diese ganze Information da nicht sinnvoll reinkodieren. Also das, was ich das Gefühl habe, ja, du willst ja quasi irgendwas aussagen mit diesem Commit.
Mhm.
Und wenn du dann eigentlich keinen Platz mehr hast, um deine Ausführungen damit reinzutun, das ist halt blöd irgendwie. Das bisschen doof, ja. Wie hast du den Blogpost gefunden? Weil das,
ja.
Der Musikmatze ist einer, der war im Check aktiv von.
Ja, Mastodon.
Mastodon, ach. Mhm. Die Filterbarbe, unglaublich.
Natürlich.
Manchmal findet man Sachen von Leuten, die man kennt.
Ja.
Schon nice.
Genau. Because of reasons. Und dann habe ich den gelesen und dann habe ich gefunden, so, ja. Finde ich gut. Werde ich picken.
Aber müssen wir den Check eigentlich auch bald von Toten der Woche zählen?
Stimmt, oh, ne? Jetzt. Haben wir ja gar nicht.
Das ist ein Thema, eigentlich, da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Ah, schwierig. Habe da so Diskussionen verfolgt.
Ja, also. Wo passt das jetzt da rein? Das passt jetzt nirgendwo rein. Ist ja, auch
ja
egal.
Machen wir einfach irgendwie hier Short Intermission for Shank.
Genau, oder? Ingo, ich weiß nicht genau, wie du das. Nee, es passt nicht. Ist ja auch egal.
Egal.
Der Stuttgarter Hackerspace hat ein Problem, nämlich sein Gebäude wird abgerissen.
Ja.
Mal wieder. Also das letzte Mal war vor 10 Jahren, für Stuttgart 21 wurde das Nordbahnhofsgebäude abgerissen. Jetzt für ein neues, anderes Gebäude, was nicht Stuttgart 21 ist, immerhin, wird das Gebäude wiederum abgerissen. Und jetzt ist ja gerade Aufbruchsstimmung, würde ich sagen, ja. Also man versucht jetzt eine neue Location in Stuttgart zu finden, die möglichst auch so abgefuckt ist wie die aktuelle Location und halt auch preislich dann entsprechend so passt, auch von den Nachbarn her, also dass man da quasi nicht neben quasi direkt Nachbarn hat, die, wenn es um 11 Uhr dann etwas lauter wird, dass sie die Polizei rufen, sondern auch schon so Industriebereich, und da sind jetzt viele Sachen gerade in Gange. Es gab quasi die Aussage, so, oh ja, wir sind irgendwie pleite oder so, aber das ist Quatsch. Also das stimmt nicht so. Wir haben fast noch 2 Jahre Rücklagen. Deswegen ist das geht es jetzt rein um die Location, dass da eine neue Location gefunden wird.
Ja, und rechtzeitig, bevor
und rechtzeitig
die Bagger anrollen.
Genau, 1. Juni ist quasi unser Auszugstermin. Also nicht Termin, sondern da muss quasi alles weg sein. Genau. passt nicht, Mai, Juni, März, April, Mai, ja. Irgendwie sowas, ja. Genau, also es ist ein bisschen nach hinten geschoben, aber nicht viel. Also Mitte des Jahres ist quasi das Letzte, wo noch was rausgeholt werden kann. Und ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch, jetzt auch gerade aktuelle Situation, was halt ja verdammt schwierig macht, da jetzt tatsächlich viel Aktivität leisten zu können. Ja, man will ja auch nicht, dass so viele Leute zusammen sind, aber man will eigentlich schon, dass Sachen fertig werden.
Naja, und das besonders, wenn sie nicht rausgeholt werden können aus dem Checkspace, dann weiß ich nicht, müssen sie entweder entsorgt werden oder erstmal zwischengelagert werden. Und
genau.
Wenn sie dann erstmal irgendwo zwischengelagert sind, wer weiß, ob sie dann da jemand wieder rausholt.
Ja, genau, das ist genau das Problem. Eigentlich muss alles umgezogen werden, was man noch haben will, und der Rest muss weggeworfen werden. Ja, das ist, ein Umzug bietet natürlich auch immer eine Möglichkeit, also wie Schwachstellen, also Security Vulnerabilities auch Opportunities sein können, ja.
Na gut, dass wir dass wir unser Radiostudio da noch rausgeholt haben letztes Jahr.
Ja, nee, so. Ich hätte das schon gemacht, ich bin auch da, also das ist jetzt kein Thema. Aber es ist halt trotzdem blöd, ja.
Aber sonst ist, glaube ich, nichts mehr von Binärgewitter da, oder? Ne? Das haben
von Binärgewitter sind dann, ich weiß nicht, ob da noch ein Kopfhörer drin ist oder so. Aber
na gut, dann musst du den mitnehmen oder so.
Ich bin ja noch da, also das ist ja nicht das Thema, aber es ist halt viel, wenn man quasi den ganzen Kram mit umziehen will, viel zu machen noch, ja, dass das alles umgezogen wird.
Ja, na, dann drücken wir mal die Daumen, dass es klappt, weil es wäre natürlich schade, wenn das jetzt irgendwie am Manpower oder Umzug irgendwie scheitert, dass da nicht genug Leute Interesse haben.
Ja, ja, nee, das Hauptproblem ist eigentlich gerade die aktuelle virologische Situation.
Okay. Na gut, da sind wir gespannt, wo der Shark hinzieht und
ob man. Genau, es wird kleiner. Also die Größe kriegen wir nicht nochmal so für den Preis. Ja. Also es war einfach so wenig Geld für so viel Platz. Ja.
Na gut, das war ja vor, weiß ich nicht, als ihr da hingezogen wart, schon irgendwie wird abgerissen bald demnächst.
Ja, ja, genau. Also wir sind tatsächlich in ein Abzugsgebäude gezogen, deswegen ist es jetzt auch nicht wirklich überraschend. Aber es ist halt trotzdem blöd. Ja. Also es war quasi
doch immer echt damit extrem so lange, oder? Das war doch jetzt auch 10 Jahre? Nein, nicht ganz.
Ja, ja, 10 Jahre, genau.
Doch, war 10 Jahre? Krass. Mhm,
genau, 10 Jahre. Okay. Genau, deswegen ist schon okay, dass auch abgerissen wird. Also wie gesagt, es war mit Ankündigung und deswegen hat sich ja auch quasi der Preis und der Platz so dargestellt, ja. Genau.
Gut.
Jetzt schauen wir mal.
Tja. Dann hoffen wir, dass das alles klappt, ne?
Das wird klappen müssen.
Ja, muss.
Muss.
Muss. Genau. Dann habe ich noch was, da müsst ihr leider auch lesen.
Oh nein, ich habe gerade so Videos.
Das ist tatsächlich auch so ein alberner Lesefu, den man tatsächlich lesen muss.
Blöd.
Und zwar ist es Unlearning Perfectionism. Ich weiß nicht, wie.
Ich bin total perfektioniert, ja, was?
Wie perfektionistisch ihr so unterwegs seid.
Ich habe das irgendwann abgegeben, diese Perfektionismus. Ist,
ja.
Genau. Bis zum gewissen.
Wir sind doch ITler. 80% fertig reicht.
80%. Ja.
Also was ich halt dort gerne anziehe, ist das Kind of Done Manifesto. Das habe ich vor Jahren garantiert schon mal gepickt. Und das hat folgende Aussage über Perfektionismus. Und zwar, wo ist es?
Weiß ich nicht.
Ich suche es da. Love at perfection, it's boring and keeps you from being done. Und ist so, also quasi, wenn du versuchst, fertig zu machen, dann ist Perfektionismus da auf jeden Fall im Weg.
Das, genau, das ist korrekt. Und ja, das, Perfektionismus kann dir halt auch recht im Weg stehen, eben. Gerade so, wenn du Dinge machen willst. Und meistens ist halt schon so, richtige Dinge machen ist besser als richtige Dinge perfekt machen. Das halt, genau. Und der Blogpost beschreibt es halt so ein bisschen, was das Problem ist. was man, ja, und hat aber auch so ein bisschen Strategien, ja, was man dagegen machen kann. Ja, und man sollte sich dem halt schon, keine Ahnung, wenn man so ein bisschen Tendenzen hat, sollte man sich dem, glaube ich, schon ein bisschen bewusst sein. Und dann kann man es immer noch sagen, ja, nee, ist mir egal, ich mache das so.
Es ist mir egal.
Ist mir egal, aber
egal.
Dann ist es wenigstens so mit Anlauf und dann muss man sich dann halt auch nicht irgendwie, muss man dann halt auch nicht traurig sein, wenn man halt irgendwie Dinge nicht fertig machen kann und so. Oder halt viel weniger Dinge machen kann, als ja, man vielleicht eigentlich möchte.
Ja, fertig, wie gesagt, fertig machen ist cool. Also ich mag gerne Sachen fertig machen.
Das ist schon, ja.
Getting things done.
Mhm.
Genau.
Gut, dann haben wir jetzt wieder ein Video und dann sind wir schon fertig mit, dann sind wir dann mit dieser Kategorie.
Ja. Genau, und zwar The Real Story Behind Wayland and X. Ich habe gedacht, das passt gut zu unseren Wayland.
Nice.
Es hat auch ein bisschen umgepasst, genau, und das ist von 2013, glaube ich, und es gibt so ein bisschen Insight, warum Wayland passiert ist und wie quasi sich die Sachen so zusammenfügen. Und
lass mich raten, ist es, weil X-Server scheiße ist und alt?
Ja. Aber es ist nicht nur scheiße und alt, es ist still richtig, true. Richtig scheiße.
Und richtig, richtig alt.
Und richtig, richtig alt. Ja. Genau.
Also gut,
auch 10 Jahre später noch.
Ja, ich.
Das Witzige ist, es gab vor X11 gab es X10. Da habe ich nicht von gehört, aber ich kann mir gut vorstellen, wie beschissen es war.
Also, ich glaube, X11 an sich ist ja auch nicht. Es ist ja nicht per se scheiße. Es ist halt einfach. Es kommt halt echt einfach aus einer anderen Zeit und du es kannst kommt, es halt einfach ja. nicht mehr auf. Also, in der heutigen Zeit ist das halt scheiße. Für die damalige Zeit war das halt schon ganz gut.
Da war es halt das, was man hatte, ja. Und es, ja. zu dem Zeitpunkt war es bestimmt eine gute Idee, das genau so zu machen, aber jetzt halt nicht mehr.
Ja, aber dann sind halt irgendwie 50 Jahre passiert und in der Zeit ist halt irgendwie wie nichts mehr weitergegangen. Und,
ja, genau. Ja, das ist ein Video, ist ganz witzig. Und ja. kann
nice. Okay, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, das klingt gut, das brauche ich. Mhm. Dann kommen wir zu den Picks. Picks, 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 Picks. Wer macht Picks da?
Ist das ich, GOTW? Oder?
GOTW?
Was ja, ist Off the Wild oder?
Was ist GOTW?
Lass mich nochmal draufklicken. Ich hab's. Okay. Guru of the Week.
Was? Ach so, Guru of the Week. Nicht Off the Wild.
Off the Wild ist auch gut, ja. genau, spielt aber wie so keine Rolle. Das Interessante hier ist, warum ist das legaler C++-Code? Und zwar, wenn du eine, du hast eine Funktion, die einen String zurückgibt, also einen Const-String, der irgendwie so ABC ist, und dann lässt du dir halt eine Referenz auf das Ding geben, und dann ist es halt wichtig, ist eine Const-Referenz, von dieser Funktion, und das heißt, du bekommst ja eigentlich die Adresse von diesem String. Der String ist jetzt aber eigentlich nur so lange valid, wie der tatsächlich gebraucht wird, und da das ja irgendwie so ein Const-String ist und du den dann ja returnst, ist er ja eigentlich instant nicht mehr accessible. Aber du hast dir ja jetzt eine Referenz drauf geben lassen. Und es wäre jetzt halt doof, wenn diese Referenz halt nicht mehr gültig wäre. Und stellt sich raus, gibt ein C++-Feature, was genau dieses Problem löst. Wenn das halt const ist, dann gibt es so eine wie heißt das? Ich weiß nicht mehr, wie es im Standard heißt, aber es gibt halt eine Lifetime-Verlängerung von deinem vom String, genau.
Oder von dem Objekt oder von dem.
Genau, solange wie deine Constref gültig ist. wird dann die Lifetime des des zugewiesenen oder von dem Ding, was du halt eigentlich, was halt eigentlich instant wieder weg wäre, ja, wird dann halt die Lifetime so lange verlängert, wie deine Constref gültig ist. Und ja, das ist ganz, ganz interessant, ein bisschen abgefuckt.
Okay, alles klar.
Das passiert und ist nicht ganz logisch, und ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die so richtig C++ programmieren können, und es ist immer so. Ja.
Okay.
Aber ist wohl tatsächlich ein Feature, steht tatsächlich so im Standard, kann man tatsächlich so benutzen. Ist aber halt nicht ganz offensichtlich, warum das funktioniert. Aber es funktioniert halt. Und ist halt auch valid und funktioniert nicht zufällig, sondern ist halt.
Hört sich noch irgendwas Obskurem an, was man.
Genau. Es ist ziemlich obskur, aber ich hatte halt genau diesen Fall, wo ich genau sowas gemacht habe, und.
Okay, keine Ahnung. Ja. Also ich bin ja auch, muss ich sagen, ganz bisschen verwöhnt von Python, wo ich mir einfach immer solche Sachen überhaupt gar keine Gedanken mache. Ja, dann mache ich quasi lololololo und dann kommt irgendwas raus und ist vielleicht schnell oder auch nicht, ist ja auch egal.
Ist auch egal,
und ja, dann am Ende ist fertig.
Korrekt.
Also das ist quasi mein Programmier-Experience, ja. Oder halt andere Leute Code anfassen und dann funktioniert irgendwas nicht ganz so und dann frickelt man da so rum mit Printf, bis es funktioniert.
Genau.
Das ist quasi, wo ich mich befinde.
Stell dir vor, du frickelst halt an C++-Code rum und dann siehst du sowas und du weißt halt nicht, ob das undefined behavior ist oder nicht.
Ich würde es nicht anfassen an der Stelle da. Ich würde da tatsächlich drum rumfrickeln. Also ich hätte da zu viel Angst davor.
Ja.
Vor diesem Konstrukt. Ich würde vorne und hinten printf machen und dann gucken, was da rauskommt und dann vielleicht irgendwie so ein Cheat-Move reinmachen, dass dieser String da geupdatet wird.
Ja, gut. Das
wäre quasi so.
Ja, das Lustige ist ja, das finde ich halt ein bisschen doof an so. Ja, gut, das ist eigentlich immer doof. Du weißt halt nie so genau, funktioniert es einfach zufällig in meiner Konstellation oder ist das tatsächlich was der Standard dir eigentlich auch garantiert, wo du dich drauf verlassen kannst, dass das funktioniert, und sonst ist es halt ein Bug bei anderen Leute Software. Ist es halt dein Bug oder ist es ein Bug von anderen Leuten? Und das ist immer ein bisschen schwierig herauszufinden, weil, ja, muss dann halt irgendwie Standard anschauen und.
Nee, keiner will Standards anschauen.
Ja, niemand will das tun. Ja, C++ ist weird, aber das wussten wir auch vorher schon.
Hat sich quasi nichts geändert.
Genau, aber darum ist mein Pick, weil ich hatte das Problem und habe ich wieder was gelernt.
Cool. Es gab diesen einen Typen, der Go of the Wild oder sowas gemacht hat und
Week was erklärt. Ja, genau, es gibt Guru of the Week. Das ist irgendwie so ein. Da gibt es ganz viele, da gibt es irgendwie offensichtlich 88, wenn das der 88. Eintrag ist. Da kannst du ganz viele, da kannst du vermutlich ganz viele weirde C++-Facts lernen.
C++-Facts, so wie Katzenfakten einfach. Hier, hol dir das German Spar, aber für 100 und 1 obskure C++-Fakten, die du deinen Freunden erzählen kannst und sie werden dich sofort alleine lassen.
Genau. Willst du
aussetzen?
Ja. Wollt ihr noch einen Floating-Point-Fakt wissen?
Je nachdem, wie sehr du uns loswerden willst.
Weiß ich nicht. Also,
das ist noch nicht der Rausschmeißer der Sendung. Wir haben noch ein paar Picks.
Nicht?
Aber ja, mach.
Die können wir auch überspringen, das ist kein Problem.
Also komm hier, Floating Point. Anscheinend stellt sich raus, ne? Floating Point ist irgendwie so definiert, wenn du. Also es gibt ja 0. Also es gibt ja so 0,0. Und es gibt halt Plus und Minus. Also es gibt halt mit Vorzeichen. Und wenn du eine Funktion hast, in der du plus minus 0,0 rechnest, dann kannst du das zu 100% wegoptimieren und einfach nichts tun. Also du hast eine Funktion, die irgendwie einen Inputwert nimmt und du rechnest da dann was drauf. Wenn du plus minus 0,0 machst, kannst du das einfach komplett weg ignorieren und sagen so, ja, yeah, das Input ist Output. Wenn du plus 0,0 machst, kannst du das irgendwie nicht tun, weil Floating Point irgendwie so definiert ist, dass wenn du plus 0,0 plus minus 0,0 machst, dann ändert irgendwie das Vorzeichen.
Okay, das wär zu hoch auf dem Abend jetzt.
Ja.
Was war das jetzt? Ich bin ehrlich gesagt ausgestiegen bei Float. Da können
wir bei 0,0. Ja, gut.
Okay. Aber ich habe mir so eine Hetzner-Box jetzt, so eine Hetzner-Story in der Zwischenzeit.
Ja, ich meine.
Und ich muss sagen, es funktioniert, es hat direkt getan. Ich will jetzt keine Werbung für Hetzner, aber es hat irgendwie schon was gemacht und es ist relativ günstig. Also irgendwie 5 Terabyte für relativ nicht so viel Geld.
Kannst du uns jetzt noch erzählen, warum die Webdeveloper alle Gaga sind?
Ach so, ja, nee, also, dass alle Webdeveloper vollkommen Gaga sind, ist ja klar. Das hat man schon mitbekommen, ja, da hat man quasi irgendwelche Freunde, man hat vielleicht selber aus Versehen mal JavaScript-Code angeguckt oder so, ich weiß.
Nee.
Kann ja immer mal alles passieren.
Leute, die auf JavaScript starren.
Ja, genau, Leute, die auf JavaScript starren, ja. Ja, also diese Observation, die gibt es. Und eigentlich wissen auch alle, dass es nicht nur, also dass es quasi, dass es die Wahrheit gerade ist, also das ist quasi die Welt, in der wir leben, wo du quasi JavaScript, wenn du JavaScript anfährst und quasi das ganze Webzeug machen willst, dass du komplett crazy wirst. Jetzt gibt es einen Blogpost, den ich, deswegen ist er bei mir in Pix, den habe ich nicht vollständig gelesen, aber ich habe den angefangen, der so ein bisschen beschreibt, how to keep up with web development without falling into despair. Also der beschreibt so ein bisschen die Probleme im Web Development, dass man quasi als, wenn man sich in diesem Feld bewegt, eigentlich gar keine Chance haben kann, hinterherzukommen, weil es quasi zu viele Quellen gibt, wo neue Libraries, neue Änderungen, neue irgendwas mit reinkommt und zu wenig Filter und zu wenig quasi Sachen, die es von dir abhalten. Und hat, glaube ich, auch irgendwelche Hinweise, wie man damit umgehen kann. Er kommt jetzt ein bisschen aus dem Umfeld quasi Research, sagt er, ja, quasi was er dort macht und wie er quasi dieses Problem Web Development angeht. Genau, das ist quasi der Artikel hier, kann man lesen. Hat sich nicht so gut gelesen wie die anderen Artikel, die ich jetzt darüber verlinkt habe, aber okay, geht auf jeden Fall auch. Und wenn ihr das Problem habt, dann könnt ihr ja vielleicht, findet ihr vielleicht ein paar Ansätze, um quasi nicht verrückt zu werden, aber ich glaube, es gibt keine.
Um das vorwegzunehmen.
Ja, ich habe das jetzt quasi mein Ding, sie hat irgendwie am Ende irgendwas über irgendwelchen Research-Kram erzählt, aber das Ding ist quasi, das Problem ist da, ja, es gibt quasi keine wirkliche Web-Development-Standardisierungsgremien oder so, also wie bei C++, die jetzt sagen, okay, die jetzt sich überlegen, so, okay, was sollte ich denn neuen Leuten in C++ beibringen und was nicht? Ja, es gibt quasi einfach immer nur mehr Shit und zwar die ganze Zeit. Und dann hast du ja auch quasi noch das Ding, woran du gerade arbeitest, was ja auf jeden Fall nicht mehr der neueste Shit sein kann, weil du ja schon damit angefangen hast vor 2 Minuten. Und das ist ein Problem und ich weiß nicht so genau, wie man es lösen soll.
Kein Frontend?
Dann müssen
ja, kein Frontend, aber dann sieht man auch nichts.
Ich sehe das Problem, ja.
Ja. Nee, sie ist das Problem nicht.
Oder nicht das Problem.
Ja, nee, das ist schon, also so Web-Development und das ist schon echt ein anderes Level von verrückt irgendwie.
Gut, dass wir das nicht machen, aber ja.
Dass keiner von
wir
uns
können
da
ja mal
quasi
unsere Freunde fragen, wie sie damit umgehen. Das
ja, genau, wie sie quasi mit ihrer eigenen Sanity umgehen in dieser schnelllebigen Welt.
Ja, naja, einfach alles raushauen und warten, bis es veraltet und dann das nächste Projekt anfangen.
Vielleicht ist es einfach viel weinen.
Ja. Naja, dafür
weinen.
Müssen wir uns mit
Code. Ich weiß nicht, kannst du mit Tränen bezahlen? Kannst du quasi dann deine Schulden, also deine Webschulden mit Tränen bezahlen?
Weiß ich nicht. Ah, hier, ich hab den Tweet in der Zwischenzeit wieder rausgesucht. Dann könnt ihr euch das vorstellen. weil das glaube ich, ja, dann können die Hörer können sich das dann auch klicken. Hier.
Dafür müssen wir halt ab und zu mit Code arbeiten, der halt irgendwie gefühlt 100 Jahre alt ist.
Ja, weiß aber er kann nur 50 Jahre alt sein.
Das ist aber
oder 60.
Egal, das kommt einem auch so vor.
Oder wenn vor ich unserer Zeit, ja.
Perl-Code lese von irgendjemandem, der, keine Ahnung, in irgendwelchen anderen Sphären war, jedenfalls als ich jemals bin.
Ja. Und Ingo ist dann in einem Code vor unserer Zeit. Ja.
Ja, sozusagen, genau. Also ich weiß nicht, ob die Draben sozusagen besser sind als das, was die Webdeveloper machen müssen.
Ja.
Jeder hat so sein Päckchen zu tragen.
Das ist also halt alles so schlimm. Aber Web ist schon echt ultra schlimm.
Okay. Wenn du das sagst. So, du hast jetzt noch Blu-ray-Player. Ich glaube, das ist an mir vorbeigeflogen, dass
es Blu-ray-Player gibt.
Ja, das auch. Ich habe tatsächlich einen Blu-ray-Player. Tatsächlich auch sogar einen Blu-ray-Player in einem Rechner drin. Der hat Gott sei Dank nicht eine neue CPU von Intel. Die haben irgendein so ein CPU-Fleck rausgenommen, ne? Oder weggepatcht oder irgend sowas war.
Ja, es ist
vorbeigeflogen, ja. Dass es irgendwie jetzt nicht mehr geht auf neueren. Wer braucht schon noch Blu-rays, jetzt mal ganz ehrlich?
Nee, das ist Quatsch. Keine
genau.
Blu-rays.
Also, ja. Genau. Blu-ray ist ja irgendwie wie so eine CD, aber irgendwie mehr Daten und irgendwie ein bisschen anders. Also eigentlich nicht genau das Gleiche, aber so vom Konzept des physikalischen Datenträger. Und Leute, die Filme auf physikalische Datenträger machen da immer extrem gern irgendwie so ein DRM. Also ein Digital Rights Management. Das heißt, sie machen es speziell schwierig, das irgendwie zu kopieren oder anzuschauen. Und da musst du halt irgendwie einen speziellen Blu-ray-Player haben oder keine Ahnung. Und in diesem speziellen Fall ist halt wohl so, dass du dieses Intel SGX-Feature brauchst. Und das, wenn ich das richtig verstehe, sind das halt so zwei Parts. Das ist halt ein bisschen in deiner CPU und ein bisschen Driver. Und ja, ab einem gewissen Update gibt es das halt einfach nicht mehr und dann kannst du deine Blu-rays nicht mehr abspielen.
Tja.
Was ein super praktisches Feature ist. Und dann wären wir wieder bei unserem Lieblingsthema.
Was ist denn unser Lieblingsthema?
Piraterie.
Ah, der Piraterie, okay.
Legally speaking, that's a joke.
Yep.
For legal reasons. Finden wir das natürlich nicht gut.
Nee.
Dinge zu piratisieren.
Piraterie ist schlecht, okay?
Genau. Okay.
Don't do this at home.
No.
Genau.
Don't pirate at home. Always use VPN.
Always use protection.
Always. Genau. Ja, aber es ist halt schon albern,
sind wir wieder in dieser Red YouTube-Diskussion, oder?
Schwierig. Schnell weiter.
Ja. Schnell weiter, genau. Aber das ist why I pirate, quasi.
Ja. Vielleicht.
Nee, das ist why somebody would pirate.
Ja, ich würde das natürlich nie tun, weil es verboten.
Nein, genau, machen wir nicht.
Wir rufen
hier nicht dazu auf.
Genau, was wir aber ja heute gelernt haben, ist, dass Linux ganz gut auf diesen AMD-Dingern funktioniert.
Ja.
Und dann gibt es ja dieses Intel NUC und das ist eigentlich ganz cool, aber es hat einen Intel-Prozessor, finden wir natürlich doof. Weil, haben wir jetzt gelernt, AMD ist cool,
ja.
Oder?
Ja, mäßig würde ich sagen. Oh, war das klein.
Genau. Genau, und diese NUCs sind halt so wirklich so super kleine Computer. Die gibt es jetzt auch mit AMD und was ganz nice ist, das kommt direkt mit Linux. Das heißt,
das ist cool. Okay. Das heißt, das ist quasi die Plattform schon, ne?
Genau, das irgendwie mit, das bekommst du direkt mit Linux ausgeliefert.
Das hat PC dran,
ein Ryzen
DisplayPort, HDMI.
Genau, hat irgendwie. Kannst du Internet einstecken?
Sieht schon sehr nah an dem Ryzen, an dem NUC aus. Also
genau.
Wirklich, wenn man nicht genau hinguckt, dann könnte man denken, okay, ist ein anders gesprühter NUC.
Genau, es hat ein NUC. Was auch ganz nice ist, hat ein 2,5 Gig Ethernet-Port dran. Du kannst da irgendwie.
Erzähl mir mehr.
Ja, genau. Du kannst da halt irgendwie auch noch eine kleine SATA-SSD oder so reinbauen. Du kannst da eine NVMe reinbauen.
Vielleicht will ich es haben, wie teuer ist sowas?
499
Dollar. Genau, ich habe da unten auch den Shop-Link verlinkt, weil es, also es, es ist ein bisschen, es war mir ein bisschen zu teuer, einfach so zum Rumspielen, aber wenn du tatsächlich einen Use-Case hast, ist dann gar nicht mehr, sind die gar nicht mehr so teuer. Eben die kleinste Ausstattung ist irgendwie ja, 450, 470 Dollar mit 8 GB RAM und 256 Gig SSD.
Austauschbarer RAM übrigens, nicht reingelötet.
Genau, das ist auch ein cooles Feature. Also, du kannst da dann auch noch später, wobei vermutlich wirst du das trotzdem direkt mit 16 kaufen.
Ja, was, wenn es quasi Retail-Preis ist, also quasi der Normalpreis ist, also, dann macht man das schon direkt.
Ist auch nicht so viel teurer, also irgendwie 4,70 oder 4,99. Das heißt irgendwie 30 Dollar mehr für
doppelt so viel RAM. Ja, macht man das direkt natürlich, wenn man da quasi schon dabei ist.
Würde ich, glaube ich, dann einfach mitnehmen. Und ja, also so als kleiner Linux-Server, als Kiste zum Spielen, sieht ganz geil aus. Ich habe irgendwie aktuell gerade keinen Use-Case, aber
hat halt ein bisschen zu wenig irgendwie, um NAS draus zu machen.
Hat halt nicht genug Storage, das halt.
Ja, genau. Also ich suche ja nach quasi nach so einem SSD-Storage für mein nächstes NAS, was halt irgendwann kommt, aber ich glaube jetzt erstmal nicht.
Das ist halt mehr so nur Compute, wenn du irgendwie schon Popel-NAS hast, was nichts kann, aber du willst halt irgendwo noch deine paar Docker-Container, ein paar Services laufen lassen, dann ist sowas halt echt geil.
Oder so ein Computer an so einem Monitor oder an drei 4K-Monitoren dran.
Genau, für so Zeug ist halt, ja. Ist auf jeden Fall ganz interessant, ist halt mal was mit AMD.
Ja, finde ich cool auf jeden Fall. Also, weil es
darum habe ich
noch die richtige Zeit gerade.
Ja, ist coole Hardware, kann man mal picken.
Jo. 499, genau. 16 GHz. Ja,
Also ja, nicht Preise sehen nicht. Jetzt auch nicht super, also
ich habe heute schon eingekauft, ich kann nicht noch mehr kaufen.
Kommen wir zu einem anderen unserer Lieblingsthemen, SystemD. What? SystemD by example? What?
What? Ist gut, habe ich auch gepickt, aber Makefu kann, weil er hat es auch gepickt.
Aber es sind unterschiedliche Links. Hä?
Er hat es mir gepickt. Nee, das eine ist der Block und das andere ist das.
Genau, Example. Das eine ist der Block und das andere ist das eigentliche Dinge.
Aha. Ja, ich mache hier noch einen Blogpost, komm.
Tell me more. Ja, ja,
genau.
Und du?
SystemD by example, die Webseite ist eine interaktive Webseite, wo man SystemD ausprobieren kann in deinem Browser drin. Und da kannst du quasi ausprobieren, wie diese ominösen Units und Services zusammenführen, was quasi requires ist und after und quasi was diese anderen Sachen sind. Du kannst dem System quasi beim Booten dann zuschauen. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Kannst quasi neue Units anlegen und ausprobieren, wie die sich verhalten, quasi wie dieses, wie die Sortierung funktioniert und so. Schon super, super cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und da gibt es, glaube ich, auch einen Blogpost dazu, der quasi erklärt, wie SystemD, also wie es quasi funktioniert, was so die Kernpunkte sind und was noch? Quasi so eine Introduction gibt by example. Das ist ganz cool immer.
Genau. Also wenn man ein bisschen SystemD lernen möchte, ist halt ein ziemlich einfacher Weg, da mal mit rumzuspielen, ohne jetzt irgendwie selber sein System verbasteln zu müssen. Was schon ziemlicher Win ist, würde ich sagen. Habe ich auch gesehen, habe ich auch ein bisschen rumgeklickt. Das ist ganz cool. Gut, und dann last and least oder so.
Schön.
Video. Ich hätte es auch in Lesefu machen können, aber ich habe gedacht, es ist ein Video, mache einen Pick draus.
Ja. Eigentlich richtig.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch an Thomas the Tank Engine erinnert.
Nee. Der Sentient Train, oder?
Genau.
Also, der lebende Zug.
Ach, jetzt. Ich weiß nicht, okay. Wie das.
Ja, ja.
Wie hieß denn das echt? Hieß das anders auf Deutsch?
Ja, einfach nur Thomas, oder?
Thomas die Lokomotive?
Vielleicht.
Was? Ist der nur Thomas oder so?
Ach, Thomas die kleine Lokomotive laut Google.
Ah, ja.
Ja, furchtbar.
Dann das. Genau, das sind diese Züge mit komischen Gesichtern und das ist ein Video, was irgendwie die ganzen, also anscheinend gibt es auch Bücher dazu, was ich auch nicht.
Bestimmt.
Ja, garantiert,
nee,
oder?
Nee, das Source Material ist halt, sind halt Bücher und dann gibt es irgendwie eine Serie, nicht animiert, dann gibt es eine animierte Serie und dann gibt es irgendwie weirde Filme anscheinend. Also ich habe, glaube ich, in meiner Kindheit genau so am Rande mal eine halbe Episode gesehen oder so. Aber hier das Video ist ganz interessant, weil es ja, beleuchtet halt hier irgendwie ja, das ganze Zeug.
Und so, dass dann welche Züge gemobbt werden, weil sie irgendwie anders sind oder
genau,
so?
Genau, wie Züge gemobbt werden und wie Züge sterben können und ist ganz interessant. Ich fand es ganz lustig. Könnte ich mal anschauen oder halt auch nicht, also wieso optional. Mhm. Aber ich fand's ganz unterhaltsam. Aber es ist auch nicht so, dass man irgendetwas fürs Leben lernt dabei, also.
Die Notwendigkeit besteht ja auch nicht wirklich.
Korrekt. Ist halt Entertainment.
Ja, das ist so wie, wie hießen die? Nala, Puh, Bla, Gedöns, nee.
Nee,
Teletubbies?
Ja. Nicht Teletubbies. So
ich weiß nicht, ob die Teletubbies bestimmt auch super dark oder so, wenn man da irgendwas reininterpretiert.
Hab ich auch nicht gesehen.
Dieser Staubsauger, der irgendwie quasi nur die Sextoy für diese Teletubbies ist oder so. Schwierig. Hab ich jetzt ausgedacht, gibt's bestimmt auch irgendwelche Fanfiction zu.
Bestimmt.
Okay. Jetzt, was du gesagt hast, schon.
Nicht googeln. Ah, zu spät, naja.
Ja.
Was machen?
Tja. Zu spät. So sad. Gut.
Ja.
Dann. Also ich habe jetzt versucht, hier diesen Storage zu benutzen, aber ich glaube, der hat ein Problem mit meiner Virussammlung.
Aha.
Ich habe in meinem Torrent habe ich halt den Virus Share Linux, also es ist quasi so ein Archiv, was halt von, weiß nicht, bis 2016, von 2000 noch was, bis 2016, alle Viren, die quasi in dieses Virus-Share hochgeladen wurden, dass sie teilt, damit quasi andere Security-Researcher da auch quasi die untersuchen können. Und ich glaube, das kann ich jetzt nicht auf diesen Cloud-Share hochladen.
Hm.
Naja.
Tja.
Vielleicht liegt es auch an mir, ich bin mir nicht ganz sicher jetzt.
Ja, es liegt an dir. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir.
Ja.
Wir können leider nicht miteinander. Na gut. Dann sind wir durch, oder?
Yes.
Würde ich sagen.
Genau. Dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Jo. Mit Gerät.
Mit Geräten.
Genau. Mit Geräten.
Ja. Mit Tank Engines.
Ja, oder mit diesem Staubsauger.
Oder mit dem Staubsauger auf YouTube Red. RedTube.
Ja. YouTube Red.
Ja. Das ist abgekündigt, aber solange könnt noch.
Ja, noch könnt ihr.
Mhm.
Ja, lasst es lieber.
Nicht machen.
Also bis zum nächsten Mal, Leute. Wir gucken, dass wir vielleicht ein bisschen früher dran sind nächstes Mal oder auch nicht.
Und so. We try.
Wir versuchen unser Bestes.
Unser Bestes
ist halt leider nicht viel.
Nicht sehr gut, aber wir versuchen es.
Ja, genau. Wir geben wie immer unser Bestes und versuchen das ohne IPv6 hinzukriegen. IPv6.
Oh,
Sex.
Nein, V6. Es ist spät. Wir müssen auch. Wir müssen hier die Sendung beenden. Es wird nicht besser.
Es wird auf jeden Fall nicht besser, nee.
Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.
Ciao, ciao.